ARD.
Künstlerin Anna Gänger ist eine wahre Wucht. Sie dachte, es ist eine gute Idee, in der ältesten Apotheke der Reeperbahn nach deren Schließung ein Museum für historisches Sexspielzeug zu eröffnen. Warum sie Anfang des Jahres zumachen musste, wie wild ihr Leben eigentlich sonst noch ist und was sie alles für Projekte macht, warum Putzwasser und ihr Mund ihre schärfsten Waffen sind und warum sie überhaupt putzt, das erzählt sie uns heute.
Wir haben 22 Deutschlands erstes Museum für historisches Sexspielzeug in der ältesten Apotheke auf St. Pauli eröffnen können und sind auch ein Raum für zeitgenössische Kunst geworden. Und wenn man jemand ist, der, wo der Geigerzähler schon so eingeschränkt ist, dass man weder in die eine noch in die andere Richtung geht, dann ist das Leben ein graues Fahrwasser der Gleichgültigkeit. Und das ist halt tragisch. Ich bin geprägt eben von diesen komplexen Leuten aus meinem Umfeld, die so schlimme Dinge überlebt und weggesteckt haben, dass ich mir nicht den Luxus erlauben würde, faul meine Hände in den Schoß zu legen. Also meine schärfste Waffe ist dreckiges Putzwasser und meine Stimme.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Einen wunderschönen guten Abend. Die Stimmung ist jetzt schon bombastisch. Ich freue mich sehr. Alle am Tisch lachen. Erstmal für die, die jetzt zum ersten Mal zugeschaltet haben. Wir sind tatsächlich Menschen aus dem echten Leben, aus den jeweiligen Milieus, die hier am Tisch über ihre Erfahrungen, über alles so sprechen, was wir erlebt haben. Und ich würde sagen, wir stellen uns jetzt nochmal so nach der Reihe ein bisschen vor. Und dann haben wir auch heute noch einen weiblichen Gast, auf die ich mich sehr, sehr freue. Eine Frau, die, glaube ich, noch mehr Pep hier in die Bude bringt, als sowieso gerade schon ist. Und fangen wir mal mit dem Immobilienmakler an. Gut gekleidet, absolut super seriös. Maximilian Pollux, was verschafft Ihnen den Platz an diesem Tisch hier?
Erstmal hallo, guten Abend, ihr Lieben. Ich habe mein Leben begonnen mit einem Traum. Und zwar wollte ich der Immobilienmakler schlechthin. Ich wollte der sein, wo man sagt, so weißt du, wenn du auf einer Parkbank siehst du so das Gesicht von dem Typen, das bin ich.
Das bist du.
Du setzt dich drauf, du weißt, das ist der Typ. Bei Max gibt's die besten Schnäppchen.
Kanzlerkandidat. Ja.
Nee, die Wahrheit ist natürlich, ich war ein jugendlicher Intensivstraftäter. Ich war ein Jugendlicher, der irgendwie nicht genau wusste, wie er als Mann sein will. Also ich war ein Kind, ein Junge, ich habe das schon öfter gesagt, der eigentlich von Frauen erzogen wurde. Also ich hatte Lehrerinnen, ich hatte Erzieherinnen im Hort, ich hatte eine Pflegemutter. Mein eigener Vater war erstmal nicht da eine Zeit lang. Und irgendwie wusste ich nicht, wie ich als Mann werden will. Und dann habe ich mir Vorbilder selber gesucht, habe mir die im Film gesucht, habe mir die im Fernsehen gesucht, habe mir die in der Literatur gesucht und habe mir die auf der Straße gesucht. Und das Bild, das man da bekommt von so einem Typen auf der Straße, ist natürlich ein recht einseitiges. Bei ihm läuft.
Immer.
Du denkst, bei dem läuft. Guck mal, alle haben keine Kohle und der hat eine fette Karre. Und daran habe ich mich orientiert und bin dann wirklich, das war so mein Ziel, ich wollte Gangster werden, ohne genau zu wissen, was das für Konsequenzen hat. Und wenn du das im wirklichen Leben machst, was du so im Film und Fernsehen siehst, dann geht es recht schnell und du, die Polizei wird auf dich aufmerksam und du hast Real-Life-Konsequenzen, so, die du halt tragen musst.
Ja, Mann, die Sachen, die im Film so spannend sind, die Momente, die durchlebst du dann halt wirklich. Und auch mit allen Emotionen und allen Risiken, die dazu gehören.
Es ist so geil, wenn du so einen Film siehst und dann wird ein Typ verhaftet und dann kommt er so rein und so, vor allem in den 80er Jahren in den Film oder so, ne, 80er, 90er. Und dann siehst du so eigentlich mit Zeitraffer, weißt du, so dein nächstes Bild, er hat so Tätowierungen und so einen Bart und so. Und du denkst, boah, krass, 5 Jahre hat er gehockt gerade und so. Aber wenn du das selber hockst, das ist halt echt übel. Die ziehen sich so, das zieht sich.
Ist da gar kein Cut?
Nee, da ist dann kein Cut.
Da ist kein Cut, sagst du. Und wie lange war das nochmal bei dir?
Bei mir waren es dann 9 Jahre, 8 Monate. Von 21 bis 31. So, also es war so.
Hast du dir eine gute Spanne ausgesucht, um mal abzutauchen?
Beste Zeit, um im Knast zu sitzen. Was machst du in den 20ern draußen?
Lame. Weiß? Also ja, ganz eben. Ehrlich, wer lebt denn die 20? Wer hat die 20er geliebt? Mal ganz ehrlich.
Und das Einzige, was ich heute sagen würde, nehmt eine Hypothek auf. das war dann wirklich, die Zeit hat sich gezogen, so 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 und das dann mal 9 und das ist schon viel.
Das ist
aber in der Zeit habe ich auch wirklich viel über mich gelernt, hatte die Möglichkeit, Dinge zu tun, die witzigerweise, die ich eigentlich allen Menschen wünschen würde, so diese Möglichkeit zur Selbstreflexion, weil du so reduziert bist. Ich war sehr, sehr oft isoliert, also ich wurde oft bestraft, die Bestrafung im Knast ist Isolation und spätestens dann wirst du sehr auf dich runtergeworfen. Das Einzige, was du da noch hast, bist du, dein Körper. Viele versuchen dann über den Körper zu gehen, trainieren nur, nicht denken, trainieren, trainieren. Aber ich wollte mehr, so ich wollte nicht nur den Körper trainieren, habe dann viel über mich nachgedacht, viel darüber nachgedacht, warum ich geworden bin, wie ich bin und vor allem, wo will ich noch hin? Mhm. Und dort habe ich dann die älteren Gangster gesehen und dachte mir, oh shit, so, ihr sitzt jetzt seit 25 Jahren, ihr seid jetzt wieder da, so, ihr habt keinen Kontakt mit euren Töchtern, mit euren Frauen, mit euren, ihr ich erzählt mir immer noch eine Geschichte alles. Von einer flotten Biene aus den 70ern.
Ja.
So, weißt du, und irgendwie wollte ich das nicht.
Flotte Biene, lieben wir.
Deswegen habe ich mein Leben dann geändert. Ich habe eine wunderbare Frau kennengelernt, die mir sehr geholfen hat. Wir sind seit 9 Jahren jetzt zusammen. Ich bin mittlerweile länger draußen, als ich drin war.
Cool.
Was krass ist, das war so vor ein paar Wochen, war dieser Switch so. Mhm. Ich so, boah. Genau, und jetzt sind wir hier.
Jetzt sind wir hier. Danke für diese ausführliche Vorstellung und auch immer deine extrem spannenden Erzählungen aus dieser Welt. Roman Lemke hat auch viel zu erzählen. Du hast ein paar Jährchen konsumiert, nicht wahr?
Ein bisschen mehr als 2 Jahrzehnte. Intensive Konsummuster hinter mir. 21 Jahre. Erst in der Therapie gemerkt, dass da sehr viel Alkohol war. Wahrscheinlich 20 Jahre von den 21. 16 Jahre Kokain, ohne Ende Cannabis, Selbstmedikation betrieben. Das alles, weil ich nie gelernt habe, mit meinen Emotionen klarzukommen oder geschweige denn, welche Emotion wofür gut ist. Und mit Gefühlen konnte ich halt nie so richtig gut. Deswegen wollte ich die gar nicht fühlen und dachte mir, das ist eine gute Idee, die alle zu töten.
Mhm.
Ja, 2019 habe ich dann gemerkt, nee, doch nicht so eine gute Idee, weil da habe ich einen Zusammenbruch bekommen auf 6 Gramm Koks.
Boah, das ist ja eine Menge, die auch nicht jeder direkt verkraftet, ne? Ohne, in Anführungszeichen, Training. Also 6 Gramm ist schon eine Hausnummer.
Da braucht man schon Toleranz im Körper. Und ja, dann hat meine Frau mir geholfen, eine Therapie zu machen. Und ich habe währenddessen meinen Podcast gegründet, den Sucht und Ordnung Podcast. Seitdem arbeite ich 5 Jahre lang in der Prävention, beschäftige mich jeden Tag mit Konsumstörungen, mit psychotropen Substanzen, mit den Ursachen von Konsumstörungen, habe nach der Drogentherapie diese systemische Therapie gemacht und studiere jetzt gerade den...
Bist du jetzt Student?
Ich bin jetzt Student, krass, ne?
Hast du auch einen Spendenausweis?
Ich bin nicht nur Unternehmer, ich bin auch Student.
Hast du einen Spendenausweis?
Also nach dem Studium kriegen Sie bei mir richtig gute Angebote, wenn Sie da wirklich wenn da was kaufen willst, mit dem Studium im Rücken.
Gewählt.
Ja, danke. Ah, ja, gut.
Vote for Pollux.
Ja, eben. Ich kann gar nicht entscheiden, Politiker oder Immobilienmakler.
Genau, und seit 3 Jahren GJH, seit 4 Jahren Junkies aus dem Web. Ich mache Vorträge an Schulen, Vorträge für Eltern, mittlerweile auch in Unterbringungen für Kinder, die nicht mehr bei ihren Eltern sind. Mhm. Ja, ist ein riesen
Ganz wichtig, genau da muss man ja auch anfangen, beizubringen, wie man mit seinen Emotionen umgeht, damit das später nicht zu Lebenswegen führt, die vielleicht weniger rosig sind, sage ich mal, oder Erfahrungen gemacht werden, die wir vielleicht gemacht haben.
Die haben tatsächlich schon Erfahrungen gemacht, die viele Leute gar nicht machen werden und wollen vor allem.
Nicht sollten, ja.
Ja. Ja, und ich freue mich auf einen tollen Abend mit euch. Und ich bin heute nicht so gut drauf, weil 2 meiner Freunde sich gerade zerfetzen.
Das nimmt einen manchmal mit, ne? Wenn man damit so nah zwischen den Stühlen auch vielleicht ist.
Aber, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber es ist halt auch real, ne? Also ich meine, manchmal ist das Leben halt scheiße in Glitzerpapier.
Manchmal kriegt man eine vom Leben geschmiert, eine Watschen, eine Tracht Prügel, ein paar Peitschenhiebe. Und wer sich mit sowas richtig gut auskennt, wer noch mehr austeilt als das Leben, ist die liebe Nina Workhardt. Warum habe ich so eine geile Überleitung gebaut?
Finde ich auch grandios. Ich schwitze auch ein bisschen vor Freude über diese geile Überleitung. Was verschafft mir den Platz am Tisch? Ja, ich bin seit über 10 Jahren Domina. Also als Max rausgekommen ist, bin ich quasi rein ins Milieu und habe ganz klein angefangen damals, habe in Hamburg gelebt, in einem Luxusautohaus gearbeitet, war komplett pleite, weil ich eben nur ein Azubi-Gehalt hatte und die Miete in Hamburg so zu teuer war für mich. Und ja, ich musste diese Lücke irgendwie füllen, habe ganz, ganz leicht meine ersten Schritte im Milieu gemacht über den Verkauf von Wäsche und irgendwie mit Fußfetisch und so angefangen. Und mittlerweile bin ich so fest in dieser Welt, in dieser Szene verankert, dass das nicht nur ein Job ist, sondern ganz, ganz fest zu meinem Leben gehört. Und ich habe dadurch mich kennenlernen dürfen. Nicht nur viele spannende Menschen, sondern auch eben meine eigenen Gedanken, Werte, Neigungen, alles dadurch erforschen können. Und ja, dieses gemeinsam hier sitzen ist für mich eine noch größere Bereicherung, weil wir einfach so viele Erfahrungen zusammenschmeißen und daraus was sehr Wertvolles geworden ist. Und ja, ich bin, wie gesagt, im echten Leben hauptberuflich Domina, mache ganz viel online, mache auch ganz viel real und schreibe nebenbei noch ein Buch, was aber auch noch leider nicht fertig ist, weil das Jahr irgendwie bei uns allen anstrengend war, glaube ich.
Du hast hier ja so ein bisschen mit deinem Doppelleben aufgeräumt.
Ja,
genau.
Beim Podcast-Festival in Mannheim mein Doppelleben live on stage beendet und das war einer der krassesten und besten Momente und besten Entscheidungen in meinem Leben, weil ich habe auch sehr unter diesem Doppelleben gelitten. Denn man muss ständig lügen, so ähnlich wie Roman, du deine Frau jahrelang anlügen musstest oder Max, du jeden auf Flucht und wo auch immer. Das Leben besteht nur noch aus Lügen und man gewöhnt sich sehr daran und man hat auch nicht jeden Tag so vor Augen, oh, das Lügen ist anstrengend, aber es ist eine Last, die auf einem permanent wiegt. Wenn die einmal weg ist, dann kannst du deine Fähigkeiten erstmal wieder entfalten und diese Energie in was Positives lenken und strahlen. Und das hat funktioniert bei mir.
Mega, dazu würde ich gern was sagen. Ich musste ja gar nicht lügen. Und eigentlich muss es niemand, nur wir werden mit so einer komischen Moralvorstellung sozialisiert, dass man doch das Gefühl hat, lügen zu müssen, anstatt zu sich selber zu stehen. Und seit wir alle drei zu uns selber gestanden haben und dies auch tun, seitdem ist alles besser.
Ist so. Das schafft so viel Schrott aus dem Weg. Und wir haben natürlich auch früher viele, viele gute Ideen gehabt, die dann vielleicht kaschiert werden mussten. Und heute sprechen wir über gute Ideen. Und zwar in unserer Staffel mit dem Motto, ich dachte, es wäre eine gute Idee. Und ich freue mich so sehr, denn mein Herz schlägt natürlich immer, wenn ich an Hamburg, an die Reeperbahn, an diese ganze Zeit denke, weil dort auch meine Anfänge waren. Und wir haben eine Frau mit am Tisch, die sich da bestens auskennt. Und ich freue mich, begrüßen zu dürfen, Anna Gänger. Du bist so vieles. Du bist nicht nur Inhaberin eines historischen Sextoy-Museums, freischaffende Künstlerin. Ich glaube, du kennst Hamburg wie deine Westentasche, oder?
Obwohl ich davor zurückscheue. Ich wurde ja jetzt auch fast Sexpertin genannt, aber ich habe wirklich gelernt, je mehr man über etwas lernt und liest, desto weniger weiß man. Und ich würde tatsächlich auch jetzt in anderen Lebenskontexten jeder Person raten, wenn jemand sich selbst gute Liebhaberin oder guten Liebhaber nennt, zieht euch wieder an und geht in die Kirche.
Magst du dich denn mal selber vorstellen?
Nein, damit wollte ich kokett ausdrücken, wenn Leute ihre Fähigkeiten zu sehr rühmen, sollte man das kritisch bewerten und sich vielleicht
fragen, warum sagt diese Person das? Muss sie das sagen, damit man es merkt?
Ich habe natürlich in meinen beruflichen Zusammenhängen verschiedenste Menschen kennengelernt, die sich auf verschiedenste Weise rühmen. Ich habe tatsächlich einige Magic Vaginas sogar schon kennengelernt.
Was ist denn eine Magic Vagina?
Gutes Kegeltraining. aber gerade auch Frauen, die ihre untenrum Fähigkeiten rühmen. Da wäre mein Rat an die Herren, komm, lasst heute mal einen durchgehen und lieber in die Kirche und eine Kerze anzünden.
Okay, das also, ist der erste
Bescheidenheit ist eine Zier, wollte ich doch sagen.
Aber das ist jetzt, das war jetzt schon interessant so. Also, ich höre viel, aber das habe ich auch noch nicht gehört.
Was denn?
Magic Vagina. Vor allem, ich habe noch nicht gehört, ich habe eine Magic Vagina.
Ja, aber das kann natürlich auch diese Aussage an diesem Abend, an dem ich das gehört habe, befeuert von Konsum gewesen sein. Okay, aber dennoch ist das eine Aussage, die mich sehr zum Schmunzeln gebracht hat. Aber ich so aktives Kegeltraining wissen wir spätestens seit Samantha und Sex in the City. I'm doing mine right now.
Ja, ich habe das tatsächlich, ich habe mal in einem...
Ich bin wie so ein Esel, der vor dem Tor steht, ich habe keine Ahnung.
Kegeltraining, in einem Auftritt habe ich mal Kegeltraining machen lassen, das ganze Publikum. So 200 Leute und ich so, das machen wir jetzt alle gemeinsam. Und alle mitgemacht.
Welpen, die versuchen zu kacken.
Also Kegeltraining, kannst du das erklären für die Leute, die es gar nicht wissen?
Das ist, wenn es eine Dame ist, die beim Urinieren sich selbst schult, den Urinfluss zu stoppen. Das ist ja ein Muskel. Also wenn man es gar nicht kann, wenn jemand von euch das gar nicht kann, dann solltet ihr einen Proktologen oder eine Frauenärztin aufsuchen. Aber im Prinzip der Kegelmuskel ist den Genitalien platziert und wenn man eben den trainiert, das ist so ein Impuls. Also beim Sex kann ich Morsezeichen senden.
Der heißt tatsächlich der PK-Muskel, der Pubococcygeus. Sollte man machen. Also komm, wir spannen jetzt mal alle an.
Ich wollte gerade sagen, wir spannen den jetzt alle mal an und fliegen nochmal ein paar Meter zurück, lieber Anna.
Deswegen hat er nämlich ein Jackett an.
Aber sag doch, dass wir wieder loslassen dürfen.
Nein, du hältst das jetzt den ganzen Stream durch. Dein Kegelmuskel wird angespannt bleiben. Okay. Das ist ein Befehl. Und liebe Anna, wir müssen hier ein bisschen
Fokus
ist immer wichtig. Erzähl uns doch bitte mal, einfach, wie kommt man dazu, auf dem Kiez, auf der Reeperbahn, erstmal Inhaberin des ältesten Sextoy-Museums zu sein? Ich habe gehört, du bist auch Apothekertochter. Wie passt das zusammen?
Straßenapotheker oder so richtig?
Nimm uns mal ein bisschen mit, hol mal aus.
Ja, ich bin tatsächlich gebürtige St. Paulianerin. Ich bin in sechster Generation Hanseatin. Wow. Und bin aber mit 19 Jahren, habe ich Deutschland verlassen, mit der festen Absicht, für immer den Rücken meinem Elternhaus zuzukehren. Und ich habe lange in London gelebt. Ich habe studiert in London und dann 2 Jahre in New York, eine Zeit lang auf Kuba. Ich war eine Zeit lang in Paris und dann irgendwann in Berlin. Und 2018 rief mich die letzte Angestellte meiner Mutter an, dass es Zeit wäre, das Geschäft zu schließen. Zu dem Zeitpunkt
und das war die Apotheke.
Ja, genau. Meine Mutter hat von 1969 bis 2018 die älteste Apotheke auf St. Pauli geführt.
Das sind 50 Jahre.
Ja, 49. Wir haben jetzt leider nicht mehr die 50 geschafft. Und meine Mutter war zum Zeitpunkt des Geschäftsschlusses 83 Jahre alt. Weltweit die älteste Apothekerin, aber als echte St. Paulianerin natürlich viel zu eitel, um die 8 zuzugeben. Und
so lustig, ich bin dieses Jahr 30 geworden und das ist ja so ein Ding, ne? Wenn die 2 weg ist und so, da geht's dann um die 8 einfach. Ja, aber die wissen, ich bin nicht mehr 70.
Ja, ja. Nee, aber tatsächlich, da so einen Moment hatte ich selbst. Ich bin im Verein Lebendiges Kulturerbe St. Pauli, engagiere ich mich. Und da war eine Vereinssitzung mit einem Mann, der die besten Jahre schon hinter sich gelassen hat und der sich sehr alt eingesessen gefühlt hat mit der Aussage, er lebe 30 Jahre auf St. Pauli. Und als dann die Runde bei mir ankam, musste ich sagen, mit der Schwangerschaft meiner Mutter erreiche ich eigentlich die 47 Jahre. Ich habe dann gewonnen. Da fühlt man sich tatsächlich sehr unsexy, wenn man das sagt. Aber ich
das,
weiß,
das macht wenig Sinn bei dir, weil wenn ich dich so anschaue, Madame, ist das Wort unsexy Fehlerplatz bei dir.
Nein, aber zumindest ja, fast 50 Jahre St. Pauli. Das kann man sagen. Und ich bin aber erst 2018 nach Hamburg zurückgekehrt, mit der Absicht, das Geschäft zu schließen. Nur dann wurden wir darüber informiert, dass ein Ausbau der Möbel, die sehr wertvoll sind, nicht möglich war, aus denkmalschutztechnischen Gründen. Und dann hatte ich die Wahl, lasse ich es zurück wie eine alte IKEA-Küche und mache meine Mutter womöglich sehr unglücklich damit. Oder es war klar, ich muss sie sowieso pflegen, ich bleibe in Hamburg. Ich bin nicht nur in das Heimatland, in den Geburtsort, sondern sogar in das Elternhaus zurückgekehrt.
Wow. Da sind viele Erinnerungen, ne?
You don't always get what you want, you always get what you need, frei nach den Rolling Stones. Und habe mich dann dieses Projektes angenommen. Ich bin selbst Künstlerin. Man wird als Frau überraschend oft gefragt, ob man davon leben kann. Ja, das kann ich tatsächlich. Und habe dann mit Ateliergemeinschaft angefangen, schnell rausgefunden, Gemeinschaften, ich bin eine kleine Diktatorin. Also solange alle das tun, was ich möchte, funktioniert die Gemeinschaft. Das funktionierte da dann nicht so.
Daher kommt das Gemein.
Ja.
Die Gemeinschaft.
Uns fehlte das Alleinstellungsmerkmal.
Nein, muss gemein sein.
19 hatte ein guter Freund die Idee, verbinde doch die Apotheke, Rotlicht, St. Pauli, Körperlichkeit und Kunst und mache ein Museum für Sextoys draus. Ich habe nicht ein einziges Exponat besessen, muss ich wirklich sagen. Es ist immer so, je nach meiner partnerschaftlichen Situation ist es weniger oder mehr charmant, dass ich sage, Männer sind meine Spielzeuge und keine Gummitiere.
Also, das darf man sagen?
Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber es ist ein Kompromiss. Also nein, aber tatsächlich, man muss auch dazu sagen, wir haben uns dann für das Projekt entschieden. Ich habe dann eine Dame kennengelernt, die ihre Doktorarbeit über Sexspielzeuge geschrieben hat.
Cool.
Und eins ihrer Instagram-Posts, die mir in Erinnerung geblieben sind, war, dass Männer seien nicht abendfüllend Sexspielzeuge schulen. Und das würde ich mir als Ehemann sehr zu Herzen nehmen. Ich würde dann sagen, Schatz, und du bist nicht lebensfüllend, ich reiche jetzt die Scheidung ein. Deswegen, ich meine das sehr charmant, ich ziehe Männer den Spielzeugen vor. Aber ich habe trotzdem die Idee aufgegriffen. In der Geburtsstunde Coronas haben wir das Geschäft gegründet, was ein bisschen problematisch war. Habe aber da dann sehr schnell gemerkt, die Presse greift das auf. Das Alleinstellungsmerkmal wurde als sehr attraktiv wahrgenommen. Und so habe ich es dann zu meiner eigenen Überraschung ganz gut durch diese 2,5 Jahre, die es dann ja doch waren, geschafft. Und wir haben 22 Deutschlands erstes Museum für historisches Sexspielzeug in der ältesten Apotheke auf St. Pauli eröffnen können und sind auch ein Raum für zeitgenössische Kunst geworden. Und tatsächlich aber auch ernsthaft.
Ja, ich finde es auch lustig, weil sie hat schon genau euren Vibe gecheckt und will betonen, ernsthaft.
Nee, ich mein's komplett ernst, weil ich bin ein Berliner und in Berlin kennt man so das Beate-Use-Museum.
Ja.
Und aber wo ist the difference?
Genau, es gibt ja auch sowieso das Schulmuseum, dann gibt es in Amsterdam auch einige Formate. Es gibt natürlich auch das Sexmaschinenmuseum in Prag. Aber in Deutschland, unser Alleinstellungsmerkmal war der Fokus auf historische Massagegeräte.
Ah.
Also nicht Sexualität per se, Erotik, also auch die anderen Museen, die sind vielleicht auch aus kommerziellen Gründen, haben dann das ja, weiter gefächert, ihre Sachen. Und wir sind ganz explizit nur ein Museum für historische Massagegeräte geworden.
Also auch alles nicht elektronisch und so weiter.
Ja, also mein Lieblingsexponat ist aus dem frühen Mittelalter, aus dem 12. Jahrhundert zum Beispiel. Hikusuiki, das ist wird aus einem ganz bestimmten Sumpfgewächs geflochten von Samurai-Kriegern. Und ich werde immer gefragt, ob heute das noch Menschen benutzen. Ich hoffe nicht. Es ist eine Naturwurzel, es sind Penisüberzüge, auch Dildos und Penisringe. Und das ist die erfunden im 12. Jahrhundert. Aber aus hygienischen Gründen würde ich dennoch zeitgenössischen Menschen davon abraten, diese Geräte zu benutzen.
Ich habe auf der Seite, ich habe natürlich recherchiert, ich habe auf der Seite ein Gerät gesehen, da stand Xenex. Und ich dachte so, das ist doch was anderes. Aber es wurde auch anders geschrieben, mit S anstatt mit X. Und es ist kein Benzo, sondern es ist von 1929.
Ist ein ganz klassisches Massagegerät. Aber auch ganz süß, wir haben ein Gerät, was Handy hieß.
Weil es so handlich ist?
Ja, nee, also das Wort Handy ist doch keine deutsche Erfindung.
Das ist so ein bisschen so ein Ding. Nina ist besser. Willst du ein bisschen beschreiben für einen Podcast?
Gerne, das haben wir ja früher schon mal gemacht, genau. Dass ich versuche, so gut es geht, zu beschreiben. Anna, darf ich dich beschreiben?
Oh, ja, natürlich.
Okay, also ihre kurzen blonden Haare, die sind wunderbar gestylt. Ich glaube, wenn ich sie kurz tragen würde, würde ich mir auch so eine Frisur machen wie du. Ich finde, das sieht sehr, sehr gut aus zu deinem schönen Gesicht. Du bist, du hast das Wichtigste oder das Tollste betont. Du bist jetzt nicht übermäßig geschminkt, aber weißt, was dir steht, hast zu deinen kurzen Haaren lange, also große Ohrringe aus, sind aus Leder, ne? Aber sehen aus wie so Federn, wie Flügel. Und du trägst ein komplett schwarz-weißes Outfit. Die Ohrringe sind auch schwarz und du trägst ein transparentes, langes, schwarzes Kleid mit einem schwarzen Body drunter und einem weißen Kragen und weißen, wie nennt man das, Umschlägen?
Manschetten.
Danke. Dazu sehr schöne, stilvolle schwarze Stilettos und viel, viel Schmuck. Unter anderem eine riesige Kette mit einem goldglitzernden Totenkopf.
Das ist ein echter Babykopf.
Ja, sieht man, genau. Gleich werden wir gesperrt. Ungefähr 88 Ringe an den Fingern oder vielleicht sind es auch 120, also sehr viel Schmuck.
Und also wenn ihr euch fragt, wo die Geräusche herkommen, die kommen von der Anna.
Ich dachte erst, dass diese Dinger die japanischen Cockringe sind.
Oh.
Die lagen auf dem Tisch. Ja, ich dachte im ersten Moment, aber ich muss sagen, ich dachte auch im ersten Moment, oder? Schon wurde schon eine Sache ausgebreitet.
Das kannst du nicht wissen, ich bin ein absoluter Noob.
Nein, du liegst gar nicht so daneben. Das könnte auf dem Vorbeischauen.
Ja, sie hat teilweise transparente Ringe an, die sehr klobig sind, wenn man so will. Und du hast sie zum Essen eben ausgezogen. Du bist klein wie ich. Ich sag klein, weil wir sind kleine Frauen. Ne? Du bist wahrscheinlich auch...
Stolz darauf, klein zu sein. Ja. Steht man nicht so ungelenk in der Gegend rum.
Auf jeden Fall legst du Wert auf dein Äußeres. Du legst, glaube ich, sehr viel Wert darauf. Bist du eitel? Würdest du dich selbst als eitel beschreiben?
Als auf einem sehr selbstkritischen Level, bin ich eher.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Perfekt manikürte Finger, perfekt pedikürte Füßchen. Und ja, rundum eine sehr attraktive, ausstrahlungskräftige Frau.
Hohe Schuhe sind dir wichtig?
Ja.
Ich habe dich nämlich schon, wir kennen uns ja auch schon eine Weile, und ich habe dich unter ganz, ganz für hohe Schuhe sehr widrigen Umständen kennengelernt. Das war so ein strandmäßiger Club, wo wir uns mal gesehen haben. Und da war die Mischung zwischen Sand und so kleinen Fliesen, wo man laufen muss, sehr hohe Schuhe angehabt, gelaufen wie eine Gazelle. Mhm. Da weißt du dann schon so, wenn da jemand zurechtkommt,
dann... Die träge ich heute zum ersten Mal, ja. Und du hast, was ich vergessen habe zu erwähnen, viele große Tattoos. Aber die sieht man natürlich nur durch das transparente Kleid so ein bisschen. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf.
Jetzt aber.
Ich denke, dass wir darauf kommen, weil... Hast du uns eine gute Idee mitgebracht?
Also wir sind ein bisschen drüber gebrettert, aber die gute Idee, und da haben wir, glaube ich, gerade kurz einen Break gemacht, ist ja letztendlich, dass du die Apotheke in Corona-Zeiten umgewandelt hast in das Museum.
Ja, also ich denke, vernünftigere Menschen hätten das Geschäft der Mutter geschlossen und wären dann wieder zu ihrem alten Leben zurückgekehrt. Ja, aber das war nicht der erste Handlungsschritt. Also deswegen das transparente Kleid, weil natürlich kann man in Frage stellen, wie klug es ist, sein Firmenlogo sich auf den Po zu tätowieren.
Magst du es zeigen? Also durchs Kleid natürlich. Ja, ich will doch alles sehen.
Sieht man das? Also ich weiß nicht, ob man das jetzt...
Ich sehe es auf jeden Fall.
Zoom. Oh, was ein Hintern. Also ich kann mich ja kaum zurückhalten. Hallo, hallo, hallo. Okay.
Ich finde, das ist ein guter Spot.
Sehr guter Spot. Sag mal, wie dein Museum heißt.
L'Apothèque.
L'Apothèque.
Das ist ein simpler Name und der Sinn macht, weil Gänger an der Gänger Jongé, ich habe französische Vorfahren und das ist ein sehr archaischer Begriff. Also Pharmacie werden die zeitgenössischen Franzosen wohl eher sagen, aber L'Apothèque existiert und in dem Kontext eben von dem, was ich getan habe, hat es Sinn gemacht. Beruflich, ich habe mein eigenes Leben verlassen, um eben in meiner Geburtsstätte was Neues zu erfinden und das hat natürlich sehr viele Türen geöffnet, aber auch verschlossen.
Das klingt anstrengend erstmal, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Leben und muss oder will oder wie auch immer ein ganz anderes Leben anfangen. Das klingt für mich anstrengend.
Ja, aber es war klar, also meine Mutter war ja zum Zeitpunkt des Geschäftsschlusses 83 Jahre alt. Und mittlerweile, um das auch in Kontext zu setzen, St. Pauli, Daniel Schmidt vom Erbschlosskeller und ich machen seit über einem Jahr gemeinsam Kiez-Touren.
Grüße gehen raus, Grüße, Daniel war auch schon zu Gast bei uns, ja.
Und da bin ich auch wie die Jungfrau zum Kinde natürlich dazu gekommen. Oh, ja. Tatsächlich in der Überlegung, was eine gute Idee war, würde ich gerne, also mein Leben, diese Dominosteine, dass man so ganz schwer entscheiden kann, zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben, war das jetzt richtig oder falsch. Aber nur durch diese Dinge habe ich andere Dinge kennengelernt.
Eins führt zum anderen, ne?
Normal. Meine Geschäftspartnerin, die sehr unglücklich war über den Geschäftsschluss, aber da springe ich, die hat zum Beispiel ihren zukünftigen Ehemann nur durch L'Apothèque kennengelernt. Mhm. Meinen Mann habe ich nur durch L'Apothèque kennengelernt.
Okay.
Kiez-Touren, Daniel. Also es sind so ganz viele Dinge, aber dazu kann ich auch gleich noch mehr sagen. Nur natürlich hatte ich diese Wahl, die Apotheke zurückzulassen. Nur sie zurückzulassen wie eine alte IKEA-Küche habe ich nicht übers Herz gemacht. Und deshalb kam dann diese Projektfindung.
Du hast vor ein paar Minuten irgendwas von Denkmalschutz gesagt.
Ja.
Das eine klingt für mich anstrengend, das andere klingt für mich teuer. Also Denkmalschutz, wenn du so ein Haus kaufst für einen Euro irgendwo, ne, diese Lokangebote, dann wo es dann aber unter Denkmalschutz steht, da butterst du ja richtig Kohle rein. Unser Immobilienmakler kennt sich damit aus.
Also ich würde jedem immer abraten, ein Haus zu kaufen, das unter Denkmalschutz steht. Also das ist wirklich in dem großen Teil unter Denkmalschutz stehen. Da seid ihr, da kommt ihr nicht voran.
Danke, Herr Immobilienberater.
Ja, danke. Ich muss dann auch einen Call.
Du bist sehr wichtig, ja.
Man ist ja eingeschränkt in seinen Möglichkeiten, aber man muss dazu sagen, das ist ja die Problematik, der wir uns jetzt auch Anfang des Jahres stellen mussten. Die Einrichtung war meine, die wurde vor der Sanierung auf 50.000 Euro geschätzt. Wir haben für 20.000 sanieren lassen. Ich habe natürlich mein ganzes Vermögen in dieses Projekt gesteckt, aber ich habe einen begrenzten Mietvertrag mit einem Mann unterschrieben, der jetzt entschieden hat, unsere Pacht nicht oder unsere Miete nicht zu verlängern.
Oh.
Das heißt, ich musste nach 57 Jahren Familienbesitz im Januar die Räumlichkeiten verlassen.
Ach was.
Das heißt, es wurde ein Museum zerstört, eine Firma, mein Heimathafen, Familiengeschichte.
Einfach, weil der Mietvertrag auslief?
Ja, weil er das so entschieden hat. Also die Presse hat das, tatsächlich habe ich einen 10-Jahres-Pachtvertrag damals unterschrieben, wo man nach 5 Jahren auf Pachtverlängerung hätte optionieren müssen. Das ist eine kleingedruckte Klausel. Die Presse hat daraus gemacht, Blondie hat was vergessen. Aber man muss dazu sagen, ich hatte eine Geschäftspartnerin, es haben 3 Anwälte da drauf geguckt. Ich bin nicht die Einzige gewesen. Ich habe nichts vergessen. Ich ging davon aus, dass wenn man ein Geschäft nach 57 Jahren Familienbesitz weiterführt, dass wenn man während Corona eine Firma gründet, sie wieder erwarten, durch diese Krise bringt, man ein Museum der Stadt Hamburg schenkt, dass das auch ein Vermieter genügend respektiert, dass er einen weitermachen lässt.
Ja, oder auch darauf hinweist, wenn diese Frist läuft, dass dann...
Ja, das nächste war ja, also wir haben im November 23 für 35.000 Euro noch ein Badezimmer einbauen können. Dank der Firma Laufen und dank der Stadt Hamburg. Und im November haben wir 35.000 Euro ein Badezimmer. Also man braucht für Besucher, braucht man eine ebenerdige
Toilette. Das ist barrierefrei. So.
Barrierefrei. Und im Dezember wurde mir gesagt, du ziehst aus. Und das von einem, das ist schon selbst für St. Pauli, denke ich, hat das einige Menschen verärgert.
Mhm.
Was man auch dazu sagen muss, ich habe ja betont, auch zeitgenössische Kunst. Und das vergesse ich immer, weil irgendwann der Satz so lang wird. Aber wir sind ein Raum für zeitgenössische Kunst gewesen und meine sehr seriöse Geschäftspartnerin. Also ich bin der unseriöse Teil in diesem Duo gewesen. Ernie und Bert. Und ich bin Ernie. Auf jeden Fall hat Bert sich engagiert und wir haben für 30.000 Euro ein Stipendium der Stadt Hamburg bekommen, um 12 Monate KünstlerInnen die Möglichkeit zu geben, bei uns auszustellen. Und diese 30.000 Euro mussten wir der Stadt Hamburg wieder zurückgeben.
Oh,
und da wird man dann schon etwas dünnlippig, weil ich habe den gentrifizierten Mietpreis gezahlt. Ich schulde meinem Vermieter nicht einen Cent. Mir wurde übrigens für über 100.000 Euro Investition, ich habe 9.000 Euro Abstand bekommen. Und was ganz entzückend ist, ich mache ja St. Pauli-Touren mit Daniel und es gibt immer wieder Gäste, die mich fragen, hast du mit einem Anwalt gesprochen? Und ich weiß, ich sehe deutlich unintelligenter womöglich aus, als ich bin. Das mag der Busen und die blonden Haare sein. Aber ja, wir haben natürlich mit Anwälten gesprochen.
Das ist bei mir das Gleiche.
Zum Beispiel ja, Arne Platzbecker, das. SPD-Politiker, der wurde Vorzeugen von meinem Vermieter als schwuler Wichser bezeichnet. Und da weiß man dann ja auch schon, auf welchem Niveau man sich unterhält. Und ich sage das explizit so gerade, weil tatsächlich Verleumdung, deswegen kann man mich nicht anzeigen, ist es genau so, wie ich es sage, passiert. Und das ist schon die sehr runterreduzierte, sanfte Anna, die spricht.
Also er hat eigentlich nur gewartet auf irgendeine Chance, dich rauszubekommen.
Ja.
Und darf ich fragen, was läuft da jetzt?
Im Moment ist Stillstand. Unsere St. Pauli-Touren halten wir noch vor dem Geschäft. Ich stehe davor, was ich auch mit gemischten Gefühlen begleite. Aber im Moment, im Kontext, macht es Sinn, weil ich natürlich auch über meine Kindheit auf St. Pauli spreche. Ich explizit auch Gentrifizierung anspreche, die Pro- und Kontrapunkte, die viele nicht kennen, weil es gibt auch Pro-Punkte. Aber ich habe jetzt Farbeimer im Schaufenster gesehen und gemerkt, dass mein Temperament dann doch vielleicht, das ist immer so diese Ankündigung einer Straftat. Deswegen rede ich fast extra offen über meine Wut, damit es nicht passiert.
Das ist,
ich liebe
das
die
ist
Freiheit.
Smart.
Ich liebe mein Leben und meine Haustiere.
Oh, aber es ist,
das muss ich mir ab und zu sagen.
Aber man darf auch mal wütend sein, ja.
Ja, voll.
Auch mal wütend. Also ich musste im November Hass gehen lassen.
Ich sag dir, ich habe, wenn wir Pro und Contra Gentrifizierung, Pro und Contra Social Media, obwohl wir ja eigentlich uns nie sehen, so, habe ich ja trotzdem, bin ich ja, also kriege ich ja Sachen mit. Und ich erinnere mich damals an die Story. Also ich erinnere mich an den Moment, als du es erfahren hast. So.
Ja.
Und das war einer der herzzerreißendsten Momente, die ich auf Social Media, also mit Menschen erlebt habe. So, ne? Wo kein Tier involviert war. So, genau. So dieses,
man,
weil du denkst dir so, ja, das kann ja, und im ersten Moment hoffst du, ah, da kommt noch
das
eine Lösung.
Sein.
Da kommt
ja,
noch eine Lösung, da
sein.
Kommt noch eine Lösung, ja. Da kommt, aber dann kam keine.
Vor allen Dingen, du hast ja gerade dein eines Leben beendet, was komplett Neues aufgebaut, und das sollst du jetzt wieder beenden, wo du dich gerade wohlfühlst, wo auch gerade die Corona-Zeit und so alles mal ein bisschen abflacht.
Also
und
man dachte, dass so eigentlich die deutsche Gemeinschaft zur Kenntnis nimmt, dass Corona hart genug war. Dann kam ja auch eigentlich die Ukraine-Krise schon gleich dahinter. Und ich habe meine Mutter 3 Jahre gepflegt. Also es gibt ja auch, St. Pauli spricht immer sehr davon, dass Respekt besteht oder die alten Regeln.
Mhm.
Wir sind ein Miteinander. Und unseren Gästen sage ich immer, die Leute sind hier genauso beschissen wie in jedem Dorf auf der Welt. Also macht euch da nichts vor. Und auch Toleranz könnt ihr euch sonst wo hinstecken. Also weißt du, die Oma im schwäbischen Dorf ist weniger spießig als ein wilder Punker. Also bei mir geht Spießigkeit, fängt im Kopf an und hört im Kopf auf. Mhm. Und gerade die Leute, die sehr mit ihrem Äußeren beschäftigt sind, die akzeptieren nur das, was dieselbe Meinung oder dasselbe Aussehen haben.
Was hat denn der Besitzer vor mit der Immobilie? Also will er verkaufen? Will er mehr Miete? Worum geht's?
Es ging einfach nur ums Prinzip. Ich habe das lange nicht verstanden. Und dann habe ich rede sehr offen mit, also ich bin jemand, der selbst in der U-Bahn, wenn es passt, Menschen anspricht. Also jetzt nicht völlig ohne Berührungsängste. Nein, aber so, ich komme schnell mit Menschen ins Gespräch. Und ich habe mit einer jungen Frau, die zwar sehr, sehr bekifft war, mich unterhalten, aber es war ein ganz interessantes Gespräch, weil sie gesagt hat, ich habe meine Geschichte erzählt, sie meinte, sie hätte einen Nachbar bei ihren Eltern auf dem Grundstück, der auch in den 80ern ist und angefangen hat, auf einmal alle Bäume auf seinem Grundstück zu fällen. Und dann meinte sie noch so, das passt jetzt nicht so zu deiner Story, aber er hat das nochmal gemacht, um Macht vor seinem Tod ausdrücken. Und ich meinte, ehrlich gesagt, dass das beste Parallele, die ich in diesem Kontext je gehört habe. Ja, mein Vermieter ist 88.
Ah,
da passiert nichts mehr.
Ich könnte flippig aussehen. Nein, ich bin noch ein über 80.
Ja, warte.
Also das einfach nur, weil er es kann.
Ja,
also so,
ja.
Tut es nur, weil er es kann.
Also diese, ich verstehe das gar nicht. Weil ich es kann, töte ich x Bäume, weil ich es kann, zerstöre ich Existenz.
Kennst du nicht Kinder, die früher Spinnenbeinen ausgerissen haben?
Hm.
Ich kann, tut mir leid, ich habe keine bessere Lösung dafür.
Da sind wir wieder bei Emotionen kontrolliert.
Also das Ding ist, wir wissen nicht genau, warum jetzt, und ich will den ja auch gar nicht in Schutz nehmen, aber ganz oft zum Beispiel das mit den Spinnen töten oder so, dieses Kaputtmachen von Bäumen und so, oft ist es, ich kann nichts anderes. Also die Leute haben den Eindruck, sie können nichts mehr schaffen.
Nichts bewirken.
Weil sie auch nichts mehr berührt, weil sie denken, die Welt ist irgendwie... Und sie können das nicht mehr ändern. Und er kommt nicht auf die Idee, Bäume zu pflanzen.
Mhm.
Und wenn du in dem Mindset aber erstmal bist, dann ist das Kaputtmachen das Einzige, wie du noch wirkmächtig sein kannst in deinem kaputten Mindset, weißt du?
Ja, aber...
So, also ich mach's kaputt, bevor ich gar nichts schaffe.
Aber also alle anderen sehen ein riesiges Arschloch.
Ja, das ist die destruktivste Art, die du haben kannst.
Ein Arschloch halt.
Also jetzt soll es einen neuen Mieter geben. Ich bin neugierig, was das wird.
Hoffentlich keine Spilo, Alter.
Ja, das tatsächlich. Ja, Barbershop wäre ganz vielleicht eine Möglichkeit. Ich glaube, es gab sogar eine Anfrage von einem Swingerclub. Das hat mich sehr amüsiert. Aber es gibt keine Ausschanklizenz. Also wir waren natürlich in unseren Möglichkeiten auch schon sehr eingeschränkt. Also Junggesellenabschiede Um das abzukürzen, damit ihr seid ja nicht meine Therapieschafe. Für mich persönlich ist es Freiheit, dieses Geschäft nicht mehr zu haben. Ich habe es aus familiärer Verpflichtung und nicht aus wirtschaftlichem Interesse oder Mehrgewinnsucht gemacht. Wir haben ehrenamtlich. Also es war meine Ehre, mein Respekt meiner Familie gegenüber, das zu machen. Ich habe gedacht, dass ein St. Paulianer, was mein Vermieter nun ja auch ist, dass er das respektiert. Weil ich habe ein funktionierendes Leben als Künstlerin in Berlin gehabt. Ich habe meine Mutter betreut. Man muss dazu sagen, sie hat sich mit Händen und Füßen geweigert, auf St. Pauli zu leben. Ich habe ihr dann eine Wohnung in einem schönen Vorort von Hamburg eingerichtet. Das hat ein knappes Jahr funktioniert. Und dann habe ich die Arztpraxis, die leer wurde, über der Apotheke angemietet. Ich hatte während Corona 4.000 Euro Miete auf der Uhr. Mhm. Und da ist dann auch nochmal eine Anekdote, wo ich eigentlich schon hätte wissen müssen, was mir blüht. Beim zweiten Lockdown, also wo ganz Deutschland eigentlich kapitulierte, habe ich freundlich um Stundungen gebeten. Und innerhalb von, ich kriege das immer durcheinander, ob wir jetzt 55, 54 Jahre, wie lange wir dann da drin waren. Ich habe innerhalb von 3 Wochen die fristlose Kündigung für beide Immobilien bekommen. Boah. Mitten im zweiten Lockdown. Meine Mutter war da schon Pflegestufe 4. Wir haben immer pünktlich Miete gezahlt. Meine Mutter hat 49 Jahre lang das Geschäft komplett selbst saniert. Ich habe 3 Haustiere gehabt. Also zweiter Lockdown, da waren alle innerhalb von Deutschland verzweifelt. Und dann hieß es, ja, Anna, wir haben dir ja vertraut. Da dachte ich, also, wem habt ihr vertraut? Also wer ist für die Corona-Krise verantwortlich? Anna Gänger und Angela Merkel? Oder wer ist da noch gescheitert? Und ich habe das Geld natürlich aufgetrieben. Und auch zu dem Thema, auf St. Pauli redet man oder schimpft man gerne von Spießern. Und da würde ich sagen, halt eure Luft an, ihr Partybrüder, die bei meinen Weinveranstaltungen den Keller leer gesoffen haben. Die Leute, die mir geholfen haben, meine Mietschuld zu heilen. Das waren die sogenannten Spießer mit den geregelten Berufen, die dann einfach knickknack das Geld auf den Tisch gelegt haben. Also mich nervt es sehr, wenn Leute halt also andere als spießig bezeichnen und selber gar nicht merken, dass sie Phrasen in Dauerschleife dreschen.
Das sind sehr, sehr viele Leute, ja. Oder? Ey, was mir dabei gerade so ein bisschen durch den Kopf ging, ist, boah, diese Immobilienblase, der Immobilienmarkt in Deutschland.
Oh, ich habe schon den gentrifizierten Mietpreis bezahlt.
Ja,
also es wird nicht mehr Geld. Also übrigens, sie hatten Leerstand und Aussage des Sohns war dann auch, Leerstand zu haben, ist steuerlich begünstigt. Also man hat Steuervorteile davon, wenn man Firmen zerstört und Leerstand hat.
Was mich jetzt interessiert, du hast es schon angedeutet, die Frage ist ja, weiß ich nicht, manchmal fällt mir mein Handy runter und ich habe das Gefühl, scheiße, die Woche ist gelaufen, mein Leben ist gelaufen, keine Ahnung, jetzt geht's nicht mehr an, jetzt bin ich, ey, das ist vorbei, eigentlich kann ich, ich kann aufgeben. es lohnt sich gar nicht mehr, so ist es vorbei. Jetzt hast du so eine Sache, jetzt hast du schon gesagt, okay, das ist eigentlich für dich Freiheit, aber kannst du uns vielleicht ein bisschen mitnehmen. Ich meine, du hast gesagt, wir sind nicht die Therapiemäuse. Wir sind hier die kleinste Therapiegruppe der Welt.
Mhm. Nee, das sind die Junkies aus dem Bett.
So, und okay, dann sind wir die zweitkleinste Therapiegruppe der Welt. Das ist ein anderer Podcast, ist die kleine, wir sind die noch kleinere Therapiegruppe. Worum es mir geht, ist, wie war der Prozess? Weißt du, wie bist du von dem Moment, in dem du die Story gemacht hast, in dem man eigentlich den Schmerz gespürt hat und auch diese, ja, was wir alle uns nachvollziehen, was man sich nachempfinden kann, so. Wie war der Prozess? Wie geht's weiter? Weißt du, wie raffst du dich auf? Wie bist du dorthin gekommen? Wie hast du das gefunden, dass du heute so drüber redest?
Genau, also für die Story nicht kennen, da hast du ja deine Emotionen mal rausgelassen, ne? Damit man das vielleicht draußen noch ein bisschen.
Es gibt ein kurzes Video von mir, wo ich gegen den Wunsch meiner sehr diskreten, zurückhaltenden Geschäftspartnerin rausbrülle meine Wut. Und das ist, glaube ich, so ein 4-Minuten-Video, was dann viral ging. Wir haben ich habe das aus verschiedenen Konten, natürlich als Social Media Laie auf 4 verschiedenen Konten gepostet, über 100.000 Views. Das hat ein bisschen Welle gemacht. Ja. Mit einem sehr unattraktiven Screenshot der Bild-Zeitung, muss ich sagen. Aber es ist, wie es ist.
Aber echte Emotionen. Ich habe das Ding gehört und musste mit.
Also, ich habe alte Kisiana zum Weinen geworfen.
Ja, wir haben alle. Ja.
War auch ein hartes Brett. Es war auch unnötig. Das ist schon, da muss man schon,
wer schneidet Zwiebeln?
Muss man schon ein bisschen schräg drauf sein, um sowas zu machen.
Erzähl mal, wie es danach ging. Also was Max gefragt hat.
Ja, man muss sagen, ich sage mal, meine Schicksalsschläge davor haben mich gut auf die Corona-Krise vorbereitet. Ich muss sagen, ich bin sehr lange, 8 Jahre erfolgreiche Künstlerin gewesen, habe mich dann aber in einen Musical-Produzenten verliebt. Das ging auseinander, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich als Kostümchefin gearbeitet und ungefähr ein halbes Jahr, eben bevor die Apotheke Thema wurde, mir schuldet mein letzter Arbeitgeber fast 60.000 Euro. Und das war so bam. Und ich habe 2 Kinder verloren, bam. Und tatsächlich, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren nüchtern. Und das war auch um den Zeitpunkt, als mein Cousin ist mit 46 Jahren gestorben. Und es gibt offizielle Gründe und es gibt Gründe, die wir uns denken können. Herzmuskelentzündung war, glaube ich, das offizielle Statement. Und das sind Schicksalsschläge, die mich geschult haben, sehr dankbar für meine geistige und körperliche Gesundheit zu sein. Und tatsächlich der Schlüsselmoment mit der Apotheke war, und da muss ich vorsichtig sein, um keine Namen zu nennen, aber es saß eine sehr, sehr wohlhabende, also eine Frau, die so schön war wie du und sehr, sehr reich war noch. Also sehr reich. Also
noch reicher als
im Kontext. Sag mal so, nein, aber man konnte, also wir reden hier schon im Millionenbereich, ne, wo man wirklich sagt, so, das sind, also es hatte mit Sextoys was zu tun, es war eine Erbin. Mhm. Und die saß vor mir und in dem Gespräch, ich habe eine sehr direkte Art. Das heißt, im Gegensatz zu all den anderen Menschen, mit denen sie sich auseinandersetzt, habe ich gefragt, als sie mir gesagt hat, sie hat ein Kind verloren, was da passiert sei. Ihr zweijähriger Sohn wurde zusammen mit ihrem Kindermädchen über einem, also der Sohn mit dem Kindermädchen ging über einen Zebrastreifen und wurde von einem Rentner, der nicht mehr hätte am Steuer sitzen sollen, totgefahren. Und sie hat mir das erzählt und ich habe Fragen gestellt und sie meinte, das hat sich sehr gut angefühlt, dass auch endlich jemand mal diese Fragen stellt und nicht so pseudo-sensibel darüber hinweggeht und so tut, als wäre der rosa Elefant irgendwie im Keller und nicht im Raum. Und sie sagte, anders sind nur Möbel. Es sind einfach nur Möbel. Und jedes Mal, wenn mein Wut wieder hochkommt, denke ich an dieses Schicksal, weil sie ist Millionärin, sie sieht gut aus, sie muss beruflich funktionieren. Keine Sau interessiert sich mehr nach ihrem Sohn, ihre eigene Familie. Sie hat mir gesagt, ihr Vater und ihr Mann haben nach einem Jahr gesagt, du hast genug getrauert, jetzt reicht's, jetzt arbeite weiter. Und das sind ja Schicksale. Alter. Aber auch in einem gesellschaftlichen Kontext der Ukraine und Israel fange ich jetzt nicht an rumzuheulen wegen einer alten Apotheke. Es ist ärgerlich, aber es war, it was the beginning, not the end.
Wow.
Weil ich viel aufregendere Sachen jetzt mache. Und ja, ich muss nie wieder Junggesellenabschiede machen. Yes!
Aber das ist es. Ey, da ist halt der Schlüssel drin. Da waren mehrere Strategien drin, die man benutzen kann. Es war eine schreckliche und eindrückliche Version von, hey, anderen Leuten geht es noch schlechter, was man, wenn man es so sagt, nicht wirklich hilft. Wenn man es aber wirklich versteht, Kontext gibt.
Ja.
Und das Zweite, was du gesagt hast, war natürlich, es ist nicht das Ende, sondern es kann ein Anfang sein. Da waren ganz, ganz viele Strategien drin und du bist erfolgreich drin. Jetzt muss ich es natürlich fragen. Ja. Wie fragt man das? Wie kam es
zu diesen zwei Verlusten?
Also einfach, ich meine, Endometriose. Das erste Kind, das war klar, dass es nicht krank sein würde und das zweite hat keinen Herzschlag entwickelt in der vierten Monat. Aber das ist völlig okay. Ich glaube tatsächlich an die Hierarchie. Ich habe eine Freundin, die hat im achten Monat, neunten Monat sogar Zwillinge verloren, das erste Kind im Bauch und das erste, das tote Kind hat das andere Kind vergiftet. Ja. Und ich setze mich nicht mit meinem dritten Monat Abgang neben so eine Dame und sage, ich habe das selber erlebt. Sie hat sogar gesagt, es gebe keine Hierarchie des Leidens, denke ich aber schon. Und ich weiß, dass nicht viele Menschen das mit mir da mitgehen können, aber ich finde es, also zum Beispiel auch, als ich mein Kind verloren habe, hatte ich eine Freundin, oh, ich habe auch mal abgetrieben. Und ja, da habe ich tatsächlich den Kontakt abgebrochen, weil ich sage, nee, es gibt da schon eine Hierarchie des Leidens, aber auch meine Freundin, die eben diese Kinder austragen und auch zur Welt bringen musste, das ist nochmal eine ganze Ecke härter, als wenn mein Kind keinen Herzschlag kriegt. Also deswegen, in meinen allen Dingen, die mir passiert sind, ist das nichts, es ist traurig, weil ich nie Kinder haben werde, aber das per se ist nicht, nehme ich noch nicht mal als Schicksalsschlag wahr, aber ich glaube auch an Bestimmung und Schicksal.
Also hast du ja innerhalb von kurzer Zeit jetzt schon einen kleinen Radlager mit Scheiße abgeladen.
Yeah.
Und du bist lebensfreudig, du bist eine Powerfrau. Also das ist das Erste, was mich fragt, weil ich kenne Leute, die geben an so einen Stellen auf. Was würdest du solchen Menschen ich weiß, man sollte keine Ratschläge verteilen oder so, aber vielleicht ein Tipp?
Dass man nie vergisst, solange euer Herz schlägt, ist es ein Riesenrad, was nicht stehen bleibt. Also klar, natürlich, es gibt, glaube ich, letztes Jahr verzweifelte Menschen, die sturzbetrunken und bekokst im Riesenrad auf dem Hamburger Dom 2, 3, 4 Stunden stehen geblieben sind.
Das solltest du nicht erzählen, Mann.
Also es passiert, dass natürlich da maschinelle Nein, aber Spaß. Also es ist, solange unser Herz schlägt, dreht es sich. Und manchmal, um tatsächlich die besonders schönen Momente entsprechend genießen zu können, brauchen wir die dunklen, weil wo Licht ist, ist Schatten. Also dazu, klar, da kommen wir natürlich auch zu meinen weiteren Berufen und warum ich kompetent in diesen Berufen bin, weil ich Schicksalsschläge, also auch der Tod meines Cousins, der war wie ein Bruder von mir. Und ich bin die einzige Überlebende aus meiner Familie und meine Mutter ist mittlerweile psychisch sehr krank. Und das sind aber alles so Dinge, Humor in den dunkelsten Ecken zu finden, das ist vielleicht eine Gabe. Und wirklich sich bewusst zu machen, gerade wenn man massive Verluste erlebt hat, wie kurz das Leben ist. Und ich weiß, wie es sich anfühlt. Also ich bin mit einer manisch-bipolaren Frau aufgewachsen. Ich weiß, wie dunkel der Schatten sein kann, dass man die Sonne vergisst. Aber trotzdem, mein Trost ist einfach nur, wenn ihr richtig, richtig krass wehtut, dann wisst ihr, dass auf der anderen Seite auch wieder dass die ultimative Glück liegen kann. Und wenn man jemand ist, wo der Geigerzähler schon so eingeschränkt ist, dass man weder in die eine noch in die andere Richtung geht, dann ist das Leben ein graues Fahrwasser der Gleichgültigkeit. Und das ist halt
boah, richtig
tragisch.
Gut. Ja. Richtig on point.
Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, Alter.
Ja, Mann. Alter. Hab ich auf dem Arsch tätowiert.
Sag doch mal.
Graues Fahrwasser.
Himmelhoch jauchzend. Ja, das ist noch besser. Genau, das habe ich. Machen wir das Museum, den Museumstag langsam zu. Gibt es den Plan, das Museum wieder zu öffnen an einem anderen Ort?
Ja, gab es zwischenzeitlich. Aber die Verpflichtung, auch gerade auf St. Pauli, sich einer Immobilie wieder zuzuwenden, würde Nachteile bringen. Mhm. Und also einerseits natürlich, also als Outsiderin, die Mietpreise schrecken ab. Also mir wurde eine Immobilie auf der Reeperbahn angeboten, das war für 100 Quadratmeter 15.000 netto im Monat.
Ja.
Und da müsste ich dann meine beruflichen Tätigkeiten extrem ausweiten, um das überhaupt tragen zu können. Ja, ich hatte kurz über eine Räumlichkeit nachgedacht, aber ich begreife langsam, weil das Leben so kurz ist. Ich habe 5 Jahre mich unfreiwillig oder freiwillig nachher mit Lapothek auseinandergesetzt. Und wir haben es am Anfang größenwahnsinnig das Kaleidoskop meiner Visionen genannt. Und vielleicht darf es das auch bleiben. Und Lapothek ist Anna Gänger, weil ich so viele Ideen miteinander verbinde. Aber die Räumlichkeit bedeutet auch in den letzten 5 Jahren, du bist Putzfrau, du bist Junggesellin, Abschiedsbegleiterin. Und das sind lauter so Sachen, die gar nicht so viel Spaß gemacht haben. Und deswegen, ich bin mittlerweile dabei, das Gedankenkonzept darf bestehen bleiben, aber ich selbst möchte meine Freiheit genießen. Und ich fange jetzt mit Stand-Up-Comedy wieder an. Ich bin mittlerweile ausgebildete Trauerrednerin.
Oh, wow.
Ich schreibe
beide
Gedichte.
Ist das nicht das Gleiche?
Ja, das ist, aber das ist ganz lustig, wie Leute einen das fragen, warum, wie das möglich ist. Und ich denke, es ist auch möglich, dass ihr Rotwein und Weißwein trinkt. Es ist tatsächlich möglich, Hunde und Katzen zu mögen. Unsere emotionale Vielfalt erlaubt, dass man richtig witzig sein kann und trotzdem auch vernünftig über Tod und Abschied sprechen darf.
Du darfst nur deine Skripts nicht vertauschen. Das ist
also ganz ehrlich, ich würde gerne das. Meine Hochzeitsrede war schon ein Gag, ein einziger Gag. Ich hätte auch gerne, dass meine Trauerrede lustig ist.
Trauerrede.
Ja. Also man muss ja sagen,
oh Gott, es ist das Gleiche.
Aber das war auch das. Es gibt ja, ich habe ja so unverschämte Freundinnen. Ich habe tatsächlich auf einer WhatsApp-Nachricht jemandem erzählt, ich werde jetzt Trauerrednerin. Ich hatte 24 Minuten Sprachnachricht von einer Person, die versucht hat, während dieser Sprachnachricht zu begreifen, warum jemand wie ich Trauerrednerin wird. Oh. Und dann habe ich nur geantwortet und habe gesagt, Schatz, du hast Trauerrednerin. Und dann kam nur eine 0,1-sekündige Nachricht zurück. Oh ja, klar, das verstehe ich. Ich sage so, bisschen zu schnell, Schätzchen.
Ach so, Hochzeit nein, aber Leute im Grab, ja, okay.
Ja,
okay, okay.
Da war so diese, das Verständnis, 24 Minuten versus Bruchteil einer Sekunde war ein bisschen zu flott. Jay, ne?
Ja, nicht schlecht.
Knick-knack.
Jetzt hast du uns noch eine andere Vorlage gegeben. Du hast gesagt Putzfrau.
Putzfrau, ja. Das ist mein, ehrlich gesagt, von all den Dingen, die ich in meinem ganzen Leben, und ich bin leidenschaftliche Künstlerin und habe das auch mein ganzes Leben gemacht. Ich mache, seit ich das Museum habe und seit Corona uns irgendwie dann natürlich auch ausblockiert, ich mache mit Daniel Schmidt vom Erbschlosskeller seit über einem Jahr St. Pauli-Touren.
Kiez-Touren.
Kiez-Touren, ja. Und darf tatsächlich die Krone tragen, dass ich die einzige gebürtige St. Paulianerin bin, die das macht. Und es bringt sehr viel Spaß, aber ich hatte, als wir anfingen, natürlich noch das Museum und wir haben sehr finanziell unter Corona gelitten, weil wir keine finanzielle Förderung der Stadt Hamburg bekommen haben als Neuprojekt. Und dann wollte ich Daniel mal um Geld bitten. Und dann meinte, das sehe ich nie wieder.
Hat er so gesagt.
Ey, der klingt genau so. Das kannst du gut.
Naja, nein, ich bin gemein. Bei mir, lustigerweise, Frauen haben immer tiefe Stimmen, Männer haben kreischige. Das war schon so meine charmante Normale. Naja, er meinte, er sieht das nie wieder, aber er würde dringend eine Putzfrau brauchen. Und da war natürlich so Apothekertöchterchen,
meinst du, er dachte so, das macht die niemals?
Genau. Aber wenn du mir einen Job anbietest, dann nehme ich den an, weil so bin ich erzogen. Und dann dachten sie, glaube ich, alle, Püppi macht das 2 Tage. Also wer den Elbschlosskeller nicht kennt, der Elbschlosskeller trägt die Krone, die wildeste, verruchteste, dreckigste Kneipe Deutschlands zu sein, die in der Obdachlose oder Randständige natürlich auch sich aufhalten oder auch übernachten.
24 Stunden geöffnet.
Genau, ja. 24/7 offen. Seit wie vielen Jahren? Also das ist ja auch.
Das ist in zweiter Generation. Also der Vater Lothar von Daniel hat das geführt, das Geschäft. Und dann hat er das jetzt in zweiter Generation.
Das ist irgendwie seit 70 Jahren dauer offen. Ne?
Ist immer offen.
Ja. Da sterben Leute.
Ja, da, die sterben auch woanders.
Elbschlusskeller, da sterben Leute. Geil.
Also, an Alkohol. Irgendwann mal ist da jemand mal.
Irgendwann ist mal jemand gestorben.
Ja, irgendwann ist da einer hingesiegt.
Wir hatten auch mal in der Apotheke auf der Terrasse, hatten wir auch mal eine Tote.
Andersrum kannst du auch überall ein Kind kriegen.
Es gibt Elbschlusskeller-Gäste, in deren Testament ich stehe. Stimmt, ja.
Zu Recht, wie sich das anhört.
Naja, gut, aber um das mit der Putzfrau. Also, dann habe ich erst natürlich geschluckt. Und dann habe ich den Job angefangen. Und das Lustige war, ich glaube, die ersten 8 Monate funktionierte die Darmtoilette nicht. Nein, aber dann alle dachten, Pippi würde das 2 Tage durchhalten. Aber ich habe meine absolute Zen-Mitte im Elbschlosskeller gefunden.
Ja?
Das ist der einzige Job, wo mir keiner reinredet. Das ist der einzige Job, wo ich sagen kann, halt deine Scheißfresse und geh in die andere Richtung und geh mir nicht auf den Geist.
Das ist auch die einzige Tonart, die dort verstanden wird, ne?
Ja, ich habe das jetzt extra leise gesagt, ich kann noch sehr viel sportlicher lauter und lauter.
Aber das, die Wortwahl kannst du dort halt bringen.
Ja, ich kann sagen, schreib doch eine schlechte Bewertung über die Putzfrau vom Erbschlusskeller. Ich würde die sehr gerne lesen, die Google-Bewertung. Nein, aber es ist grundsätzlich, mir wird natürlich die Freiheit gelassen. Ich bin sehr gut und sehr effizient in meinem Job. Ich bin sehr schnell. Und man muss aber jetzt auch völlig ironiefrei sagen, es gibt Menschen im Keller, die in ihrer eigenen Wahrnehmung ganz unten angekommen sind im Leben. Mhm. Und das macht was mit denen, wenn so ein Püppi wie ich einen Job macht, den sie selber noch nicht mehr machen würden. Mhm. Und den Respekt, diese Zuneigung und Liebe, die sie mir entgegenbringen. Es sind 6 Menschen, unabhängig voneinander, die meine Hand küssen. Aber nicht witzig, sondern wirklich aus Respekt.
Danke, dass du das machst.
Danke, dass ich das mache. Und ich mache es ja, also das ist ja, man könnte jetzt sagen, aus purem Opportunismus oder weil es ein Running Gag ist. Nein, ich mache es jetzt seit über einem Jahr. Ich mache es 5 Tage die Woche. Ich mache es sehr schnell, effizient. Für mich bestes Fitnesstraining meines Lebens. Ich habe natürlich immer viel trainiert in meinem Leben. Ich hab so als Aerobic-Trainer mal gearbeitet. Ich habe mein ganzes Leben lang mit meiner Figur gekämpft. Aber die Madonna-Oberarme habe ich erst, seitdem ich im Elbschlosskeller
wohne.
Ich, wenn ich was mache, ich mache es richtig. Und die Fangemeinde, man muss sagen, dafür, dass ich nicht auf, ich arbeite nicht im Rotlichtmilieu, dafür bin ich eine der bestbeschütztesten Frauen auf St. Pauli. Und das meine ich auch ironiefrei, weil ich arbeite und lebe auf St. Pauli. Und die Armee, die im Keller frequentiert, die haben die Trennschärfe. Die würden, ohne mit der Wimper zu zucken, jeden einzelnen von euch abknallen. Aber mein Leben retten sie. Mhm. Ich hatte meinen romantischen Moment vor dem Keller. War ein Typ. Ich muss ein bisschen weit vom Mikro. Auf jeden Fall ein anderer, also wenn mich jemand wagt, mich anzugucken, dann stellen sich die Öhrchen auf von einigen Leuten da und die nehmen keine Gefangenen. Die brechen dir dein Genick, wenn du mir zu nahe kommst. Und dann war einer, der wollte dann flirty. Und er so, das ist die schönste Frau von St. Pauli. Wenn du die anfährst, dann breche ich dir dein Genick. Und der Typ so, alles klar. Ich muss dazu sagen,
2 Bier.
Grüße an Marc, wenn auch das Hamburger Gefängnis, ich weiß nicht, wo er ist, ist tatsächlich, ist Marc, ist publik in der Morgenpost jetzt gerade gewesen, weil er offensichtlich ein doch größerer Verbrecher ist, als ich dachte. Und er das wohl wirklich auch wahr macht, diese Versprechung.
Oh.
Aber die Person, die hatte einen Narren an mir gefressen und war immer sehr charmant mir gegenüber. Also summa summarum, ich werde gut bezahlt, ich liebe die Leute, ich liebe die Musik und ich habe selber genug Schicksalsschläge erlebt, dass ich damit sympathisieren kann.
Du hast keine Berührungsängste.
Nein. Und wenn Leute sagen, es ist ein ekelhafter Job, würde ich sagen, ich habe Gummihandschuhe an. Medizinische Fußpflege ist ein ekelhafter Job. Zahnarzt. Gynäkologe.
Oh.
Gynäkologe ist krass.
Also wir müssen noch nicht mal in Leichenwäscherei gehen, aber nur medizinische Fußpflege macht mich fertig. Die Vorstellung.
Ich bin froh, aber dass über jeden einzelnen Job, dass das jemand macht. So. Gerade medizinische Fußpflege sind natürlich auch, du siehst ja dann immer die Sachen, die jetzt eigentlich nicht gerade in der besten Form sind. Aber wir sind so froh, ey, wenn ihr das macht. Und ich hatte meine, eine der hübschesten Frauen, die in meinem Leben mich je verzaubert hatte, macht medizinische Fußpflege. Und die hat während dem Psychologiestudium, die hat das, glaube ich, 5-6 Jahre lang gemacht. Bevor
da
die
muss
dann
man
was
auch abge...
Unfassbar. Also vielen Dank für eure Arbeit, wenn ihr das hinkriegt. So geil.
Dein Zen. Der Elbschlosskeller ist dein Zen-Garten.
Total.
Das ich kann man mir sehr vorstellen.
Das ist ein wilder Zen-Garten.
Das ist ein sehr wilder Zen-Garten.
Aber ich kann zum Ehren, ich bin eine gut erzogene... Frau gewesen, die nie Widerworte gegeben hat. Ich habe gelernt, Widerworte zu geben. Mein Hobby, doch bis 40. Ich bin jetzt, ich werde 47 im Januar und bis 44 war ich schüchtern. Und irgendwann, irgendwann dachte ich, das Leben ist zu kurz. Aber zum Beispiel bei mir ist es wirklich so, ich gehe auch im Elbschlusskeller Nähe zum Yoga und die nerven mich, die Yoga-Weiber. Tut mir leid, Yoga-Weiber, ihr nervt mich einfach.
Tut mir leid, Yoga-Weiber, ja, ihr seid halt nervig.
Doch, ja, aber dieses von wegen, Alter, wenn das Schlimmste, was in deinem Leben passiert ist, dass deine Yogamatte zu nah an der anderen dran liegt, dann werde ich schon Bugs geben, sagen so, Alter. Oder die kann ich fertig machen, weil ich gerne in Neonfarben Yoga mache. Weiß ich, da zerstöre ich eure Sinnmitte. Und ich habe eine Kette, auf der Fotze steht.
Nein.
Und damit kann man Yoga-Leute richtig fertig machen. Ich mache seit 30 Jahren Yoga, Meditation verstehe ich, alles gut, alles safe, sollt ihr alles weitermachen. Aber diese Engstirnigkeit von Leuten macht mich kirre. Na, auf jeden Fall nach dem Yoga, gehe ich extra, wenn Fußball ist in Hamburg, zum Erbschlosskeller, weil ich weiß, da sind irgendwelche Faddis, die mit ihren minderjährigen Söhnen im Keller sind. Und dann gehe ich rein und erkläre zuerst dem Sohn und dann dem Vater, dass er sofort den Keller verlässt. Und es kann sein, dass ich sehr laut und sehr überzeugend bin. Und es kann sein, dass ich ab und zu auch Türsteher bei mir entschuldigen, dass sie das übersehen haben.
Übersehen.
Und das macht mich so glücklich. Ja. Es macht mir Spaß, Menschen anzuschreien.
Und auf den richtigen Pfad zu bringen.
Nein, aber also, da muss ich auch sagen, ne, wir werden ja St. Pauli ist mittlerweile ein Walt Disney für Erwachsene geworden. Yeah. Und es wird sehr unterschätzt, wie gefährlich das Rotlichtmilieu nach wie vor ist. Yeah. Die Meile, Hamburger Berg ist ja das Bermuda-Dreieck. Also gerade der Hamburger Berg, der Goldene Handschuh, die Lucky Bar, da sind Menschen, die schlagen dich einfach nur, weil du im Weg stehst. Da gibt es Messerstechereien, die anfangen einfach nur so. Das ist nicht täglich so, aber wenn du da mit Kindern bist, es kann sein, dass irgendwann ein 180-Kilo-Mann rückwärts auf dich rauffällt und dann diese Trottel, die sich prügeln, die vertragen sich dann eine halbe Stunde später, aber du bist im Rollstuhl oder tot.
Und Scherben am Boden immer. Ja. Und egal, es kann halt wirklich auf jedem Schritt und Tritt was passieren.
Es kann halt einfach, und deswegen Minderjährige ärgern mich einfach. Und auch Eltern, die das sanktionieren und sagen so, das ist völlig in Ordnung. Nee, ist das nicht in Ordnung. Ich hatte letztens einen Vater, um 22 Uhr steht er mit zwei Kindern, die mir bis zum Ellbogen gingen, im Hamburger Berg. Und ich dann so, du gehst jetzt auf an mir. Und ich schreie die so an. Am Anfang haben sie noch gefragt, was meine Kompetenz sei. Fragt keiner mehr. Ich habe nur den toten Blick und dann zack. Und er meinte, ich habe die Situation im Griff. Ich so, Alter, du hast gar nichts im Griff. Ne? Und das ist ja nun wirklich so. Und auch der nächste Punkt.
Könntest du mit der Nina zusammenarbeiten?
Ich wollte gerade sagen, wir wären eine super Vertretung füreinander. Ich würde auch die Klos schrubben. Also ich glaube, wir sind beide, was die Ekel betrifft, die relativ abgeerdet.
Die war die letzte Frau, die ich gesehen habe, die einen Mann angeschrien hat, so richtig, den sie nicht kannte. Da waren wir auf der Venus.
Ja.
Da hat sie richtig so einen unfreundlichen Typen. Der
das ist zwar auch einer, der hat es gebraucht. Ich glaube, den hättest du auch angeschrien.
Ja, das ist ja interessant, die kleinen Frauen, die einen anschreien. Ja,
aber anschreien klingt immer gleich, schreien klingt so, dann wird man ja schnell hysterisch oder wütend. Oder nein, ich habe einfach ein sehr schönes Stimmenvolumen, womit ich sehr überzeugend Menschen das Leben erklären kann. Also meine schärfste Waffe ist dreckiges Putzwasser und meine Stimme.
So ein Eimer Elbschlusskellerwasser ist übel.
Elbschlussputzwasser ist eine üble Geschichte.
Auch weil die Brudis auch gerne mal weiße Turnschuhe tragen. Ist dann so echt,
für die Ekelsklaven. Also Elbschlusskeller-Exkremente.
Kannst du dir mal schicken, ein paar Liter.
Da werden wir doch kooperieren.
Das war ja immer das, was ich gesagt habe. Wenn du Tütchen mit Häufchen hast, bist du unbesiegbar. Also du bist Gassi, du hebst das Tütchen auf und in dem Moment bist du eigentlich, keiner kann dich besiegen.
Das sage ich
aber
auch ganz freundlich. Ich sage so, ich habe die gefährlichste Waffe im Keller. Und das ist ja ein dreckiger Putzeimer. Ich habe schon mal über jemanden, also ich habe das einfach nur vor jemandem ausgegossen. Und dann meint er natürlich auch, mich angreifen zu müssen. Und dann habe ich entsprechende Herren, die ihn davon überzeugen, dass es eine schlechte Idee ist, mich anzufassen.
Du bist ja Teil der Reeperbahn, also du bist ja Teil davon so. Ne? Und wie siehst du jetzt diese Disneyfizierung?
Bitte was?
Disneyfizierung,
Hollywood,
du hast gerade gesagt.
Dass
man, ich meine, nach jedem Fernsehkamerateam kommt irgendwie, wird es noch familienfreundlicher, in Anführungszeichen, verkauft.
Ich denke, das ist der Lauf der Zeit. Also meine Mutter gehört ja zu dem alten St. Pauli. Man muss sagen, sie war natürlich dann berufsbedingt St. Paulianerin nach 50 Jahren. Und man sagt ja, redet auch von der Ehre, von dem Zusammenhalt, den Respekt. Das ist verloren gegangen, aber passiert unabhängig von der Gentrifizierung. Grundsätzlich hoffe ich, dass wir Menschen verstehen, dass unsere Existenz ephemeral ist oder kurzlebig. Und das ist nun mal Teil der Entwicklung. Also ewig Studio 54 hinterher zu weinen oder dass die Love Parade geiler war oder... Also ich persönlich, das muss ich an dieser Stelle sagen, Leute, die bei Partys, also bei Konzerten filmen ja alle. Ich war jetzt letztens auch wieder bei einer Party, wo die Gäste sich selbst und den DJ gefilmt haben. Ich weiß nicht, was langweiliger ist. Und das sind so gerade diese Moose-Tee, weil ich im Mojo Club, das war das im Voila, ich weiß nicht, ob ihr Hamburg den Club kennt. Und dann sind da solche Scheintoten, also in meinem Alter, aber 47 ist womöglich Scheintot in gewisser Weise, dass die sich filmen. Sie müssen sich filmen, um dann bei der Beerdigung ein Zeitdokument für ihre Kinder zu haben, dass sie es nochmal haben krachen lassen. Ich weiß es nicht.
Keiner gesehen in dem Moment. Niemand schaut sich das wieder an.
Das Spannende ist, keiner guckt das. Es ist Datenmüll auf dem Handy.
Ja. Aber um den Bogen, also um die Frage zu beantworten, die Disneyfizierung St. Paulis, Angebot und Nachfrage. Ich bin eine Anhängerin der freien Marktwirtschaft und wenn es eben den Bedarf gibt und wenn Menschen damit Geld verdienen, dann akzeptiere ich das. Also natürlich die Wodka-Bomben, also diese ganzen, dass das auf der Straße konsumieren ist problematisch. Da sind die schwarzen Luftballons sind natürlich ein Riesenthema auf St. Pauli.
Lachgas.
Und wenn jeder schon mal einen Luftballon gezogen hat, das bitte nicht missverstehen, wir haben Jugendliche, die mit kleinen Koffern auf die Reeperbahn kommen, wo vier Kanister drin sind.
Ja.
Und das ist ein Level, der euch, und das ist ein Beobachtung, Aber ich weiß gar nicht, ob ich mich machtlos fühle, dass die Reeperbahn sich verändert. Das ist nun mal eine Zeit, in der wir uns anpassen müssen.
Und du nimmst es, wie es kommt und passt dich den Umständen an.
Man kann sich dem nicht verschließen. Mhm. Also ich glaube, es wäre, ne, wie meine Mutter hat immer auf die Handys geschimpft. Mhm. Es ist nun mal...
Und heute nutzt du es als Content-Creatorin. Also das, ja, ist so der
Zeit.
Weg, den...
Ja. Die Zeit, wir müssen mit der Zeit mitgehen und wir können also auch die Reeperbahn nicht vor dieser Entwicklung schützen. Und wir gehen eben... einer digitalisierten Welt entgegen, die für uns vielleicht sehr schwer zu ertragen ist. Aber man muss sich da durchnavigieren. Und St. Pauli, Daniel und ich zum Beispiel, stehen in unseren Touren, wir gehen bewusst weg von der Reeperbahn. Und wir stehen bewusst als Kinder des Viertels für eine Vielschichtigkeit des Erlebbaren. Also ich versuche auch die Führungen zu mischen. Ich rede über den Holocaust, ich rede über den Zweiten Weltkrieg. Es werden lustige Porno-Kino-Geschichten erzählt. Es werden Schicksale aus dem Erbschlosskeller berichtet. Und wir stehen mit unserer Authentizität dafür, dass es trotzdem noch ein echtes Viertel ist, wo auch echte Menschen leben mit Schicksalen, die ans Herz gehen. Ne?
Und die das am meisten betrifft, wie sich das alles wandelt. Ja. Ne?
Und deswegen, es ist eine Desinfizierung, aber wir stehen auch dagegen. Und mit meiner Präsenz, und ich bin jetzt auch im Verein Lebendiges Kulturerbe St. Pauli, was sich eben auch bemüht, also es gibt mittlerweile eine Gedenkschwelle vor der Herbertstraße, die an die Schicksale, also auch an die dunkle Seite der Errichtung dieser Herbertstraßentore erinnert, was ganz vielen nicht bewusst ist. Also auch, ich kenne Freundinnen aus dem Milieu, die dachten, die hätten die Huren selber dahin gebaut. Das sind ganz viele Aspekte. Und wenn wir als lebendige Geschichte dazu beitragen, das am Leben zu erhalten, dann mache ich mir nicht so große Sorgen, dass die Welt vor die Hunde geht. Cool, das ist die Optimistin in mir. Aber so.
Woher kommt die Optimistin in dir, frage ich mich so. Woher schöpfst du die Kraft? Woher kommt dein positives Mindset, das Glas ist halb voll und nicht halb leer? Also was gibt dir Rückhalt im Leben?
Mein Humor.
Das fühle ich sehr.
Ich habe eine sehr kluge Mutter und Großmutter gehabt, die mich geprägt haben und Menschen erlebt mit sehr, sehr schweren Schicksalen. Und vielleicht ist es auch so, wenn man selber, man lernt, man zieht dann auch diese Art von Mensch an. Ich bin geprägt eben von diesen komplexen Leuten aus meinem Umfeld, die so schlimme Dinge überlebt und weggesteckt haben, dass ich mir nicht den Luxus erlauben würde, faul meine Hände in den Schoß zu legen. Und das kann ich jeder verzweifelten Person sagen. Also ich bin wirklich Tod und Verzweiflung sehr nahe gekommen und aber wie geil sich das anfühlt, wenn man, also ich mache jetzt wieder Stand-up-Comedy und dass ich jemanden zum Lachen bringen kann oder dass auch am Keller, dass Menschen meine Hand nehmen und sich einfach nur freuen, dass ich ihnen zuhöre. Das sind so lebendige Momente, die ist jede Sekunde
lebenswert machen.
Was mit deinem Vater?
Mein Vater ist vor ein paar Jahren gestorben, aber ich habe den mit 24 erst kennengelernt. Ich kann auch bei den Kids schon sagen, ich bin sechste Generation Hanseatin. Die amüsante Geschichte dazu ist, dass ich väterlicherseits aus einer sehr altehrwürdigen Bremer industriellen Familie komme. Aber auch bei den Touren sage ich, ich bin Hitlers letzte Rache, weil ich ein bisschen aussehe wie Eva Braun. Väterlicherseits sehr, sehr deutsch, aber mütterlicherseits Gänger ist ein jüdischer Name. Also meine Großeltern waren schon katholisch, dennoch hat uns das natürlich geprägt, auch politisch. Und mein Vater, den gab es nur in meinem Leben, weil ich mit 24 bei einer Wahrsagerin war, die mir nicht über Karriere und Liebe und Erfolg erzählt hat, sondern den Finger auf meine Brust gelegt hat und sagt, du musst deinen Vater kennenlernen, du wirst es sonst bereuen. Und das hat mich, also ob man jetzt an Wahrsagerei glaubt oder nicht, das hat mich ganz schön damals aus der Bahn geworfen, weil das hätte sie nicht
lesen. Die wusste nicht, dass ihr euch nicht kennt.
Nein, und ich habe es auch gar nicht erzählt. Ich hatte ihn überhaupt nicht auf dem Schirm. Meine Mutter war so ein dominante Matriarchin. Ich wusste gar nicht, dass man zum Kindermachen Väter braucht. Also meine Mutter... hat das den Job alleine gut gemacht. Ja, und dann habe ich halt.
So bekannt vor, dass du gerade gesagt hast.
Und dann habe ich Fatih kennengelernt. Und das Lustige ist aber, das, also kann man, um das abzurunden, anekdotal. Mein Vater ist damals vor Gericht gegangen, weil er die Vaterschaft anzweifeln wollte, so wie Boris Becker.
Aber mit 24 wolltest du ja gar nichts mehr von dem, oder?
Ja, ich versuche ja nochmal rückwärts.
So.
Auf jeden Fall mit 3 Wochen sah ich schon so aus wie mein Vater, dass der Familienrichter damals gesagt hat: Blamieren Sie sich nicht, Herr Söwald. Und da war dann die Vaterschaft geklärt. Und mit 6 Jahren habe ich selbst meinen Hamburger Kindermann angezogen und bin zum Anwalt gegangen und habe selber mit 6 Jahren meinen Unterhalt eingeklagt. Und da hat meine Mutter, also er hat ihr damals schon gedroht, sie umzubringen, sollte sie jemals sagen, wer der Vater sei. Also eher altehrwürdige Bremer Industriellenfamilie natürlich, mit gewalttätigen Söhnen. Und Mama hat dann gesagt, das ist deine Tochter, sie ist zum Anwalt gegangen, ich habe nichts. Und naja, und dann gab es erstmal diese Funkstille. Also ich habe ihn als kleines Kind punktuell als Säugling dann einmal gesehen, aber dann nie wieder. Und als erwachsene Frau habe ich ihn kennengelernt. Es war faszinierend, weil ich ihm sehr, sehr ähnlich sehe. Und aber dann sind wieder Dinge passiert, die unverzeihbar waren. Und bei der Beerdigung habe ich unaufgefordert in Bremen auf der Kanzel eine Rede gehalten und meinem Vater für das Leben meiner Schwester und mir gedankt und die wunderbaren Kinder, die sie auch hat. Und dann habe ich auch noch einem anderen älteren Herrn während der Beerdigung erzählt. Der meinte, ich soll so stolz sein, dass ich eine Sülwald sei, so heißt diese Familie. Mhm. Meinte, mein Onkel hat sich mit dem Jagdgewehr vor seiner Frau erschossen. Weiß ich nicht, wie stolz soll ich auf so eine Familie sein? Und ich glaube, das Foto von dem SS-Onkel war mir auch immer in lebhafter Erinnerung. Mhm. Oder meine Großmutter hat mich von dem Boxer stellen lassen, weil ich nicht das richtige Enkelkind war. Also ich habe bis heute, wäre ich nervös mit Boxern. Also das ist so dieses... Hund. Ja, gar nicht ein Boxer.
Hund, Wurf, ja, das war. Hatten die Leute damals die Boxer, damals, ja. Schäferhund oder Boxer?
Genau. Mhm. Und die hatte, und ich wurde, war das uneheliche Enkelkind, was von Ziller dem Boxer gestellt wurde und nicht mitessen durfte und solche Sachen. Und das sind so, aber meine Mama, egal wie crazy sie war, sie hat das Bestmögliche für mich versucht zu tun. Und dazu gehörte auch, dass sie versuchte, meinen Stammbaum, meine Familie in Bremen mir nahe zu bringen, aber das hat nicht funktioniert. Aber das ist auch völlig in Ordnung, weil ich weiß nicht, ob meine Cousinen und meine Schwestern, die ehelichen Töchter meiner Familie zuhören. Ich bin die einzig coole Sau.
Könnte ja, mir vorstellen. Wollen.
Also weil die alle so gestört von ihren Vätern und also so.
Hat ja, gesagt, es hat nicht geschadet.
Völlig in Ordnung, es hat nicht geschadet.
Mein Vater hat es nämlich nicht geschafft. Ne? Der war auch lange Alkoholiker und ist natürlich an den Folgen davon, wie so viele, viel zu viele, verstorben. Wie hast du das geschafft? Weil es gibt... wir hatten heute auch das Gespräch, Max, ne, dass das Thema Alkohol tatsächlich, ja. Jetzt ist gerade Cannabis viel präsenter in den Medien, aber Alkohol ist immer und auch gerade unter jungen Leuten so ein Thema, das habe nicht mal ich auf dem Schirm.
Wir haben 57 Milliarden jedes Jahr an Folgekosten, die wir als Gesellschaft tragen für Alkohol. Nicht Unfälle, nicht Straftaten, die sind da nicht beigerechnet. Einfach nur, was es unser Gesundheitssystem kostet, Leute zu versorgen, die sich durch Alkohol langfristige Gesundheit schädigen.
Und
wir haben 74.000 Tote.
Jedes Jahr.
Und wir diskutieren tatsächlich, haben wir heute den ganzen Tag im Bundestag über Cannabis diskutiert. Ja. Weil und die CSU es übrigens wollte, ja. Der es wollte, ist Bierlobbyist.
Ey, als Einstufung der inneren Sicherheit, als Risiko der
inneren
Sicherheit.
Hast du so ein Profil mal geschaut? Der fünf Bilder, wo er Bier trinkt.
Digga, das ist aber lächerlich. Aber darum geht es ja auch heute eigentlich nicht.
Eine Frage, du hast gerade gesagt, wie viel wir einnehmen an Steuern. Das würde mich interessieren.
Weil du hast 57 Milliarden Ausgaben an Folgekosten. In Deutschland werden 3 Milliarden umgesetzt im Jahr.
Herr Pollux, ich hoffe, es sind 30 oder so wenigstens.
Nein, 3.
Oh, jetzt reicht's mir.
3.
Anna, wie stehst du zu Alkohol? Kannst du uns bitte...
Also mich würde sehr interessieren, an welchem Punkt hast du für dich verstanden, dass es nur schadet und du lieber ohne Alkohol den Weg weitergehst? Und wie war der Weg da? Also wie hast du von jetzt auf gleich aufgehört? Hast du dir irgendwas vorgenommen? Nimm mich mal ein bisschen mit. Ich finde es hochgradig spannend.
Ich hatte ja meinen Cousin erwähnt und... auch wenn meine Tante und meine Mutter bis heute dem widersprechen, ist Alkohol, glaube ich, soll ja genetisch nicht vererbbar sein. Aber meine Mutter hat sehr viel getrunken, meine Tante, mein Cousin. Und ich würde sagen, ohne da irgendwelche indiskret sein zu wollen, dass Alkoholkonsum bei ihm dazu beigetragen hat, dass er nicht mehr lebt. Und das hat mich sehr mitgenommen. Und ich habe dann auch beobachtet, ich habe... immer gut funktioniert. Und ich war lange als Aerobic-Trainerin gearbeitet und gesagt, meine Leberwerte sind tipptopp. Wenn solange man mir es nicht ansieht, dass ich trinke, trinke ich. Und ich bin jetzt erschrocken, wie ich jetzt der Unterschied zu der Anna vor 3 Jahren. Natürlich hat man es mir angesehen. Und ich habe nie ein Ende gefunden. Ich habe immer funktioniert im Beruf, aber ich gehöre zu den Frauen natürlich auch aufgrund meiner Sozialisierung. Ne, haha, eine Flasche Champagner trinkt man mal schnell weg. Ich weiß auch, als erfolgreiche Künstler, ich war mal in der Davidoff-Lounge in Basel. Ne? Morgens um 10. Jedes Glas Champagner hat 42,50 Euro gekostet. Meine Freundin und ich haben jeder 22 Gläser getrunken. Und ich bin, weiß nicht, summa summarum, wir haben heute 800 Euro verdient. Und das war so meine Logik. Naja.
Das ist eigentlich nicht so lange.
Und ich bin halt eine Party-Girl gewesen. Und mein Partner war auch sehr betroffen. Also Filmrisse sind so meine große Problematik gewesen. Und hat mich da auch in sehr problematische Lebenssituationen gebracht. Ich habe mich blamiert beruflich. Aber... die offizielle Antwort war eine Zeit lang, ich habe meine Mutter 3 Jahre gepflegt und habe aus den falschen Gründen Wein getrunken. Das stimmt, ich habe mich sehr sediert und kam irgendwann der Punkt, ich habe die 2. Flasche Rotwein getrunken und du hättest mir nicht angemerkt, dass ich was getrunken habe. Und dann irgendwann habe ich aufgehört von einem Tag auf den anderen.
Okay.
Und ich habe nie wieder zurückgeblickt. Und vielleicht gerade, weil alle dachten, Anna würde es nicht schaffen. Gerade, weil sie dachten, Pöppi putzt nur 2 Tage im Erbschlosskeller. Wenn du mir sagst, ich kann das nicht, ich darf das nicht, dann beweise ich dir, fuck you, bitch, ich mach das. Und deswegen bin ich nüchtern.
Mega. Weißt du, was du gerade gesagt hast?
Meinetwegen.
Du hast ja gerade gesagt, hey, ich habe immer funktioniert. So. Und jetzt gucken wir mal auf die Gesellschaft. Mit Leuten, wo man sieht, ey, Digga, du trinkst zu viel. Ja. So, auch wenn du es dir nicht eingestehst. Das ist immer der erste erlaubnisgebende Gedanke, aber ich funktioniere doch. Ja. Ich habe doch eine Arbeit. Ich lasse mir mein Feierabendbierchen nicht verbieten. So dieses, ey, wenn das einzige Kriterium ist, dass du funktionierst, ja, das dann denk mal über dein Leben nach.
Mhm. Da muss man auch, ich bin ja in den 80ern aufgewachsen, meine Mutter war alleinerziehende Mutter. Wir haben in einer guten Gegend in Hamburg gewohnt, war 6 Jahre alt. 5 Uhr morgens rufen die Nachbarn aus dem 2. Stock an, deine Mutter liegt bewusstlos unten. Und ich war ein Kind, war 6 Jahre.
Kleine Maus.
Und dann habe ich kleine Maus meine Mutter irgendwie hoch. Und die war halt nachts ein Teufel, ein Dämon. Aber ich wusste, jeden scheiß Morgen steht sie um 8 Uhr morgens auf, ist um 9 Uhr im Geschäft. Und wenn ich was gesagt habe, hieß es, ich zahle die Rechnung an der. Und ich bin, das muss man,
raus, ja.
Ich bin zu ihren Freunden gegangen. Und ich sehe jetzt noch aus wie Püppi. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mit 6, 7 Jahren aussah. Ich bin zu ihren Freunden gegangen, weinend, und habe die angefleht, meiner Mutter nicht so viel Alkohol zu geben. Die haben mich ausgelacht. Hm. Stell dir mal vor, ihr habt Kinder, weißt du, und das waren aber die 80er, 90er.
Ja.
Und auch als ich aufgehört habe zu trinken, ich habe genug Leute in meinem Umfeld, die sagen, trink doch viel mehr als du, warum hörst du auf? Oder finden mich langweilig. Oder
was ein Argument.
Wenn uns jemand fragt, wie er aufhören kann, dann würden wir eigentlich immer, eine der ersten Ratschläge wäre raus aus dem Umfeld.
Ja.
Und halt nicht im Elbschlosskeller putzen oder im Elbschlosskeller abhängen.
Bam.
So. Das finde ich krass. Also, kannst du da was dazu sagen?
Ja, ich kann also was dazu sagen. Man hört auf, wenn man ganz unten angekommen ist. Und es gibt ein Video von mir, ungefähr 4 Tage vor meinem letzten Drink, wo ich dachte, es wäre Montag und es war Dienstag. Und in dem Video sage ich, und das Krasse ist, ich sehe überraschend hübsch aus. Also man sah mir, ich war echt...
Frauen funktionieren sehr lange.
Und ich
sehr
filme
gut.
mich und sage, ich weiß nicht, ob ich in einer Stunde noch lebe. Und dieses Video, das habe ich ein Jahr danach erst angucken können, ohne zu heulen. Das war krass. Und da hinzukommen, deswegen, man muss vielleicht ganz unten ankommen. Es ist so hart, es ist. Wenn das Netzwerk einen aufhängt, wenn das Netzwerk sagt, du, nächstes Mal trinkst du ein bisschen weniger. Nee, ich passe auf dich auf. Weißt du, wie viele Leute es gibt, die mich beschissen fanden, dass ich wie ein abgebrochener Lichtschalter irgendwie vor mich hinstarre, aber beim nächsten Mal sagen, komm, Gin Tonic, das kannst du auch machen. Also diese Nüchternheit auch mitzutragen und einen nicht vorzuführen. Und da muss ich sagen, Erbschlosskeller, mein Baby. Erstens, Erbschlosskeller, die Leute bieten dir ein Getränk an. Ich sage, ich trinke nicht. Es wird noch nicht mal eine zweite Frage gestellt.
Ach, krass,
die akzeptieren das. Die kennen Sucht besser.
Genau.
Ich war in Österreich in einem beruflichen Kontext, war in einem teuren Hotel. Da war ein über 80-jähriger Hotelbesitzer, der morgens schon Prosecco Aperol trank oder was hier oder wie das heißt. Und dann waren wir in eine große Runde. Ich wollte anstoßen. Patzt er mich vor 20 Leuten an, dass er nicht mit Wasser anstößt. Ich musste weggehen nach 2 Jahren Nüchternheit, weil ich geweint. Es hat mir im Herzen wehgetan. Nicht um mich. Ich bin safe mit meiner Sobriety. Aber es gibt irgendeinen vierfachen Familienvater, der bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitet, der im Dorf ist, der versucht, nüchtern zu sein, weil er besoffen seine Frau zusammenschlägt und das Geld versäuft. Und dann kommt so ein Brudi und sagt ihm,
du gehörst nicht dazu, wenn du nicht mitmachst.
Und kein Wunder, dass die rückfällig werden.
Das ist ja nur ein Faktor, Teil, ne? Dieser gesellschaftliche Druck. Aber Alkohol ist halt auch eine Droge, die körperlich abhängig macht.
Also
und zwar nicht,
nicht
zu wenig. Also jetzt nicht du, aber viele sind an diesem Punkt, wo sie es tatsächlich auch brauchen. So, und dann merken sie, hey, vielleicht versuchen sie es mal 1, 2 Tage ohne und merken, Alter, das geht gar nicht mehr. Jetzt fehlt auf einmal, tut alles
Tremor,
weh.
Tremor, fängt an.
Und dann gehen die halt eben nicht den nächsten Schritt, sich professionelle Hilfe zu suchen. Das ist das, was ich an der Stelle empfehlen würde. Weil nicht jeder ist so ein mentales Monster wie du.
Nee, bei vielen kommt ja auch die Scham dazu. Wo soll ich mich denn hinwenden? Ne? Allein aus diesen gesellschaftlichen, schambehafteten
Aber es ist wie
Regeln
auszubrechen. Wie bei jeder Substanz, wenn du aufhören willst, du kannst nicht in dem Umfeld gesunden, in dem du krank geworden bist. Also die wenigsten können das.
Aber ich muss dazu sagen, das muss ich auch. Also ich als Postfrau im Elbschlosskeller. Respekt von Männern habe ich immer. Manchmal sind Frauen dabei, die ein bisschen verwackelt sind. Ne? Dann hatten wir, und das, ich finde das so lustig, weil ich kann nichts machen, vor ein paar Wochen, war jemand nicht so ganz so hübsch wie du, aber schon so eine Tante, die so ihren Hühnerhof mitgebracht hat. Das heißt, die kam tagsüber rein, hat sich ganz wichtig gefühlt und dann irgendwie 4 Brudis, so Typen dabei gehabt. Und dann stellt sie sich an den Tresen und guckt mich an und fühlte sich ganz geil. Er meinte so, oh Schatz, ich habe so ein Mitleid mit dir, dass du so einen Job machen musst. Und ich dann so, nee, ich habe Mitleid mit dir, dass du tagsüber an einem Dienstag im Elbschlosskeller dich besäufst mit irgendwelchen Wackelpetern und hier einen auf Miss Piggy machst, Alter. Ich habe Mitleid mit dir.
Mic drop.
Bam. So, das war genau. Und deswegen nein, aber im Elbschlosskeller, ich liebe die Community und die sind sehr... muss ja nicht nur Erbschaftskeller sein, aber gerade Milieuleute, und ich habe natürlich Milieuberührung, das sind Menschen, die genug Sucht und Tod kennen und dich respektieren und feiern. Du geil, ich hatte letztens, wir haben den Geburtstag von Axel, we love you, ganz harter Typ, gefeiert. Wir saßen in einer einschlägigen Kneipe und wir haben Wasser bestellt. Und sein Geburtstag, kein fucking Kommentar. Er hat uns zwei Selter bestellt und hat mit mir angestoßen. Und das feiere ich, so liebe ich St. Pauli. Und das ist das alte, respektvolle St. Pauli, die selber wissen, wie nah sie selbst am Abgrund sind und jeden feiern, der es schafft, weiterzuspringen.
Ich würde gerne nochmal, also Riesenthema. Ja. Und die Therapielandschaft in Deutschland ist ja auch nicht spärlich besetzt. Ich bin froh, dass wir sie haben, aber es dauert halt ewig, Plätze zu bekommen, wenn man wirklich Hilfe braucht. Und es braucht natürlich auch ein politisches Umdenken, solange es Drogen wie Alkohol im Supermarkt gibt, haben wir einfach ein Riesenproblem. Und solange unser Gesundheitsminister sagt, dass ein Glas Wein am Abend gesund sei, haben wir ein Riesenproblem. Punkt.
Ja, aber wo ich auch ein bisschen dünnlebig werde, bist du Alkoholikerin? Und das fragt mich dann jemand, der seinen dritten Gin Tonic irgendwie in der Hand hält. Und also ich hatte das auch schon, das ist aber schon sehr lange zurück, eben klar im Club-Kontext, gar nicht im Abschlusskeller-Kontext. Und diese selber besoffene Frauen, die meinen, herablassen, mit mir sprechen zu müssen, weil ich ja Alkoholikerin bin und selber aber irgendwie mir nicht in die Augen gucken kann. Da denke ich nur so, wo geht da die Reise hin? Also ich habe mich einfach bewusst dagegen entschieden.
Ich finde ich top. Und so, check mal deine Konsummuster, Alter, während du mich hier anmachst.
Aber ich muss auch an alle, die da draußen, also ich kenne sehr viele Herren in meinem Umfeld, ne? Fühlt sich keiner angesprochen, die mich kritisiert haben, wie breit ich war. Und warum waren die nicht so breit? Weil die geballert haben. Aha, ne? Ich kann auch eine Flasche Whisky, wenn ich hier knickknack mit Kokain gegensteuere.
Ja, dann kann ich auch 5 Flaschen haben. Ne?
Und dann habe ich so einige Menschen in meinem Umfeld gehabt, die sagten, Anna, du hast dich nicht im Griff, aber ich so, wir nehmen mal deinen Cookie weg und dann gucken wir mal, wie gut du deinen Whisky verträgst.
Aber ist es nicht
ganz schlecht?
Das ist ja genau das, was ich eigentlich meine. Es wird überall konsumiert, ob das der Bundestag ist, ob das irgendein Dorf ist, ob das der Staatsanwalt ist, ob das der Lehrer ist, ob das der Student ist. Konsum gibt es überall, auch gerade von Kokain haben wir gerade so einen starken Anstieg, wie glaube ich es in den 80ern das letzte Mal gehabt. So. Aber trotzdem gibt es Hotspots, die dafür gemacht sind, weil eben die Leute von außen kommen. Ich kenne Leute, die koksen nicht, aber die fahren, wenn sie auf die Reeperbahn fahren, koksen sie. So, und das ist ja das, was ich meine, was ich vorher auch mit der Frage gemeint habe. So dieses, ist es nicht so, dass du eigentlich schon in Gefahr da rumschwimmst, einfach weil um dich rum so viel passiert?
Nein. Absolut nicht. Aber ich muss, mein Putzfrauenwitz ist noch, dass ich, es kann sein, dass es mir sehr viel Spaß macht, großzügige Mengen doch Essigreiniger in die Herren, in die Toiletten. Also ich habe so eine Flasche Essigreiniger und dann es kann sein, dass da Männer oder auch Frauen mit sehr empfindlichen Nasenscheidewänden sind, die dann weinen.
Ach so.
Insider-Witz. Ah. Also Essigreiniger und also man muss natürlich, nicht, dass irgendjemand aus St. Pauli irgendwas konsumiert, aber wir haben einfach zufällig Menschen im Erbschlusskeller, die sehr empfindliche Nasenscheidewände haben.
Aha, ja.
Und die dann und ich dann, ja, das ist so mein Muppet-Show-Moment.
Nicht schlecht.
Das ist aber wirklich so. Also ich
hasse Essig über alles.
Aber was du gerade gesagt hast, Max, das ist wirklich so. Ich war zweimal in Hamburg feiern. Zweimal, weil als Berliner kommst du nicht so oft nach Hamburg. Und einmal davon auf der Reeperbahn und es hat keine 10 Minuten gedauert. Habe ich was organisiert?
Hast du geballert?
Also, ja, was also kriegst du beim Türsteher einfach.
Ja.
Du hast einen Hund dabei.
Ja.
Wie heißt der nochmal?
Ich wünschte, sie hieße Holger, aber sie heißt Golda.
Ach so, es ist auch noch ein Weibchen. Ich dachte die ganze Zeit, er heißt Holger.
Golda.
Ich so, Holger. Golda?
Holger ist auch schön.
Das ist ein sehr feiner Hund. Der ist mit dir durch dick und dünn gegangen. Ist deiner?
Weiß nicht, ob die sind kleine Prinz. Ja, das ist meine Hündin. Das ist ein Chihuahua King Charles Spaniel Mix, der mich begleitet.
Okay.
Und ihr Boyfriend ist Milo, ein Rottweiler von einem ganz lieben obdachlosen Mann zum Beispiel. Das ist immer, es ist ganz süß, wenn ich die Reeperbahn hochgehe, leine ich sie extra ab, weil sie eben auch auf diese Menschen zurennt und ich dann immer jedes Mal ein Lächeln auf deren Gesichter zaubern kann, wenn diese kleine Hündin sie mit so viel Liebe begrüßt. Aber das gilt auch für mich. Das zum Beispiel, muss ich auch sagen, die Putzfrau vom Erbschlusskeller, ich bin ja in anderen beruflichen Kontexten, trage ich tiefe Ausschnitte, viel Schmuck, hohe Absätze. Und es kann sein, dass es auch ganz entzückend ist, wenn ich an der Reeperbahn zum Beispiel an Penny vorbeigehe, wo dann auch die Herren sitzen, die da ihr Geld verdienen und ich dann einen der Herren umarme. Das habe ich letztens gehabt im Rollstuhl, Nico. und dann weggehe und seine Freunde fragen, oh mein Gott, woher kennst du diese Frau? Alter, Digga, woher kennst du die? Warum fällst du dich an? Weil es kann sein, dass Nico auch sich nicht so oft wäscht und ich da so, ach, scheiß der Hund drauf. Umarme ich ihn, mach Ärmchen, wie meine Oma das immer gesagt hat.
Mach Ärmchen.
Und was ich dann, wenn ich mich dann umdrehe und wie er sagt, das ist meine Freundin und wie seine strahlend blauen Augen, die auch mal zu einem hübschen Mann gehört haben.
Weil er jemanden hat.
Weil er jemanden hat, der ihn respektiert und der seine Geschichte kennt und ihm nicht 50 Cent zuwirft.
Weil du vorher den goldenen Handschuh erwähnt hast. Goldene Handschuh, die Kneipe, in der Fritz Honka, also die Fritz Honka Welt berühmt gemacht hat, die Fatih Akin mit dem großartigen Film. Das ist ein großartiger Film. Es ist
ich kenn Herrn Akin auch, aber ich finde, er hat bessere Filme gemacht.
Er hat bessere Filme gemacht, aber der Film ist, worauf ich hinaus wollte, es ist ja ein Blick in ein Milieu, das die meisten Leute halt komplett vergessen. Das sind Menschen, die wir komplett vergessen, die wir mit Bürgergeld oder früher Hartz IV oder was so irgendwie und Wohngeld und so genau das Geld geben, damit sie ihren Konsum, also den Alkohol, sich leisten können. Fürs Essen reicht es dann irgendwie 2 Scheiben Brot und irgendeine billige Wurst am Tag.
Da kann ich sogar auch noch einen draufsetzen.
Bitte.
In meinen Kiez-Touren, also Daniel aus familiären Gründen spricht freiwillig nicht über den goldenen Handschuh. Wenn ich alleine Führung mache, tue ich das. Und Folgendes, ich versuche gar nichts zu entschuldigen, aber ich versuche nur die Vielseitigkeit unserer Schicksale ein bisschen zu illustrieren. Mhm. Fiete Honka ist Sohn eines Mannes, der in Neuengamme im Konzentrationslager war aufgrund seiner politischen Orientierung. Mhm. Also der Vater von Fiete, dem Mörder. Und Fiete ist auch mit inhaftiert worden und war als Jugendlicher in einem Konzentrationslager. Er war eins von 10 Kindern, 2 Geschwister sind gestorben, seine Mutter war Putzfrau, war den Kindern nicht gewachsen, der Vater schwerst Alkoholiker, schwerst traumatisiert durch die Zeit im Konzentrationslager. Das heißt, Fiete ist in ein Heim gekommen, grausige Umstände, hatte einen sehr, sehr schweren Autounfall, der ihn neurologische Schäden noch verursacht hat, war selber schwerst alkoholabhängig. Und es geht nicht darum, den Mord an den Frauen zu entschuldigen. Aber wenn man als Kind schon in einem Konzentrationslager war, wenn man aus so einem familiären Kontext kommt, möchte ich unseren Gästen illustrieren, dass unser Leben eben so ein Kaleidoskop, ein Mosaik von Pro- und Kontra-Höhen und Tiefen ist, dass es sehr simpel ist, dass einfach so erst der Mörder, bam, schlecht. Es gibt auch da, gab es einen Weg, der ihn dahin gebracht hat.
Ursachen gibt es ja immer. Ja. Ne?
Es gibt aber auch viele Kinder, die im KZ waren und nicht später zur Verordnung gebracht
haben. Ja, natürlich.
Aber
also ist, einfach nur um so ein bisschen mehr
Schwung. Ich will auch Honka gar nicht. Honka ist eine arme Wurst, eine komplett arme Wurst.
Ich verteidige jetzt nicht Fiete. Ne?
Nee, machst du nicht. Aber was das Ding eigentlich bei Honka ist so, dass es ja in einer Szene passiert, also es ist eine Szene dort. Es gibt eine Gruppe von Menschen, von denen wir, wenn es uns gut geht, nichts wissen, die wir nicht wahrnehmen, deren Verschwinden wir nicht bemerken, beziehungsweise nicht als, ja, die ist halt weg. Ich meine, die Leute waren, das waren ja alles auch bekannte Frauen, die dann einfach verschwunden sind. Und das war aber keiner hat sich Sorgen gemacht. Und dass du jetzt da einen dieser Menschen, weil wenn er da vom Penny rumhängt, dann sagst du, dann allein, dass du den Namen kennst und ihn umarmst, ist schon mehr als 99,9% aller Menschen, die ich kenne.
Ja, weil, das sagen aber auch viele. Ja. Die sagen, Anna, du, also wenn ich sage so, ich kann dir nur zuhören, ich kann die Probleme nicht lösen. Aber da sind Menschen, die dann mit Tränen in den Augen meine Hand nehmen und sagen, einfach nur, dass du mir den Respekt zollst, dass du mir zuhörst. Ja. Das ist mehr, als was die meisten diesen Menschen antun. Und ich sitze ja manchmal dann, was sind ja Menschen, die ich kenne, ich sitze vorm Keller und sehe halt so die Blicke, die einen treffen, dann vorbeigehen. Ne? Dann denke ich, echt, denkt ihr wirklich, ihr könnt da nicht landen? Mhm. Also ich selber auch als trinkende Frau von den teuren Schuhen, die ich besessen habe, konnte ich meine Rechnung nicht zahlen. Man kann so schnell unten landen. Und das ist so eine unfassbare, vermessene Arroganz zu denken. Ja. Das mir kann mir nicht passieren. Es kann jedem passieren. Ja. Und wenn du zum Beispiel gerade ich mit meinen 4.000 Euro Miete auf der Höhe, man hat ja, auch wenn man höher eingesetzt ist, da hast du so viele Verpflichtungen. Und wenn du auf einmal nicht mehr funktionierst und in freien Fall gehst, weil du keine Formulare, keine Bewerbung... Und da bin ich manchmal fassungslos. Und ich sage auch, ihr müsst diesen Obdachlosen, auch diese ganzen Müll, den sie erzählen, was man Obdachlosen nicht geben soll, guckt wenigstens in die Augen, sagt, dass ihr kein Geld dabei habt. Ja. Oder gebt eine Zigarette, gebt irgendwas, versucht wenigstens den Respekt der Antwort.
Ist auch ein Mensch.
Wünscht ihr einen guten Tag, wünscht ihr Erfolg, selbst wenn ihr kein Geld geben wollt. Hört euch die Episode mit Hüseyin Karaman an.
Ja.
So, ey.
Gute Episode. Kenn ich auch.
Hast du mal überlegt, ob ein Buch fällig ist oder ob du in die Präventionsarbeit gehen solltest. Also weil das, was du, ich meine, ich folge dir und trotzdem wusste ich nicht, Alles. Wie bezaubernd du bist.
Ja. Hey, das, ich habe ja auch meinen Content Creation, das wackelt noch. Aber natürlich, ich habe mich zur Trauerrednerin ausbilden lassen und mein Fokus liegt, dass ich das ehrenamtlich für Obdachlose machen möchte. Und das ist was, weil solche Leute haben viele Geschichten, die haben eine große Community, aber natürlich nicht die Möglichkeiten, jemand mit meiner rhetorischen Befähigung überhaupt bei und für sich sprechen zu lassen. Und das ist, denke ich, meine Art der Prävention. Und vor allem, dass Leute denken, arbeitest du immer noch im Keller? Ich so, ja, ich liebe die Menschen. Ich habe das Gefühl, dass ich da was bewege oder auch anders gesehen und gehört und wahrgenommen werde. Oder auch I love the mindfuck, von wegen, dass eine Tussi wie ich halt im Abschlusskeller putze. Ja, so, du, ich putze im Abschlusskeller, was glaubst du so, was ich sonst so fähig bin, Alter?
Du vereinst so viele Gegensätze. Ja. Ich fühle das so sehr.
Und das gibt Leuten Hoffnung. Weil es alles sich verändern kann. Oder?
Das stimmt sehr. Also, das gibt Leuten Hoffnung, weil sie dich sehen, die verurteilen oder beurteilen dich schon mal. Mhm. Und dann kommst du mit ein, zwei Sätzen um die Ecke, wo die sich selber auf die Zunge beißen und denken, wenn diese Frau das und das und das macht und kann und ertragen hat, dann ist für mich vielleicht auch nicht zu spät. Weißt du? Du gibst Hoffnung. Du gibst wirklich Hoffnung.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe ja auch schon viel Scheiße gesehen. Aber als Daniel mich in den Elbschlosskeller eingeladen hat, war ich in einer Abstinenzphase. Und ich war zu nüchtern dafür. Also, ich glaube, ich hätte es geliebt ein paar Jahre vorher. Aber an dem Tag war ich so, wow.
Ja, aber was man
Alter,
braucht.
Es prasselt aber hier auf mich ein gerade.
Aber trotzdem, also wir haben Gäste, die nüchtern sind. Also ich habe einen Mann da, der hat mir jetzt gerade erzählt, 26 Jahre nüchtern. Aber trotzdem die Gesellschaft. Und was der Keller, also man muss auch dazu sagen, der Elbschlosskeller ist eine Aura, die weit über Daniels Kompetenz hinausgeht. Also das ist, Daniel Schmidt gehört zum Elbschlosskeller, aber der Elbschlosskeller hat eine Magie, die größer ist. Mhm. Und zu der ich mich auch verbunden fühle, die aber jetzt nicht von den dort arbeitenden Menschen nur getragen wird, sondern es ist eine Art Gemeinschaft. Und da werde ich auch sehr, ich mag es nicht, wenn man sagt, auch diese, dass die so einen Elendstourismus betreiben, finde ich unpassend. Ich finde unpassend, dass da nur Touristen jetzt angeblich seien, finde ich auch unpassend. Es ist eine Community, und das meine ich, ich fühle mich da sehr gesehen und gehört. Und die sind sehr, sehr liebevoll, die Menschen untereinander. Und sehr aufgeschlossen, was auch man nicht für jede Bar in Hamburg sagen kann. Also du kannst dich an den Tresen setzen und innerhalb von 2 Minuten lernst du Menschen
kennen. Das stimmt. Ich habe mich super auch unterhalten.
Ich glaube, bei dir ist es weniger der Location zu schulden, sondern eher deiner Art, wie du noch gewohnt warst, zu feiern. Wahrscheinlich. Weißt du, ich meine, das ist egal, wo man nicht hingesetzt ist. Ich hätte dich auch in die teuerste Bar der Welt, wo alle besoffen
sind. Natürlich. Trotzdem, irgendwann hätte ich gedacht, Alter, was ist jetzt mit dem Spiegel?
Genau, ja. Ich hätte gern noch mal einen Themenwechsel zum Künstler sein, so für die letzten 5, 6, 7 Minuten, so ein bisschen. Was bedeutet es dir? Was machst du für Kunst? Warum?
Aber tatsächlich, ich kann dann als Segway, ich habe ein Gedicht über den Elbschlosskeller geschrieben und ich hoffe jetzt live, dass ich das auch auswendig hinbekomme, weil so oft sage ich es jetzt auch nicht auf. Aber Kunst verstehe ich auch als Sprache und da muss man auch sagen, es war schon, als Säugling konnte ich schon zeichnen. Es war sehr früh sehr klar, dass ich eine künstlerische Karriere einschlagen werde. Ja, ich habe mit 9 Monaten schon Kugelschreiber halten können. Scheißegal. Aber auf jeden Fall habe ich Kunst studiert, bin auch 8 Jahre lang sehr erfolgreich gewesen, habe was gemacht. Und dann ist eben das Leben passiert, hat sich viel verändert. Und es gab nie diese Entscheidung. Es war klar, dass ich das machen muss. Und auch als Malerin habe ich auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal gehabt. Also waren keine Karrieregründe, dass ich aufgehört habe. Es war meine Mutter. Auch ein Berliner Galerist hat mal gesagt, sie müssen Prioritäten setzen. Ich so, ja, soll ich meine Mutter umbringen? Oder welche Priorität setze ich jetzt gerade?
Oh, das würde sich verkaufen.
Ja, das ist naja, aber tatsächlich seit meiner Nüchternheit nehme ich mich ernst genug, um auch Gedichte zu schreiben oder frei zu sprechen. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, dir in die Augen zu gucken damals. Mhm. Ich hätte nie frei gesprochen. Ich war immer die quietschlebendige, leicht angetüdelte weibliche Harald Junke, die gute Bilder gemalt hat, aber die sich selbst nicht ernst genommen hat, um überhaupt wirklich jemandem zu glauben, dass er Interesse hat, mir zuzuhören. Und deswegen, vielleicht trage ich einfach mal mein Gedicht vom Elbschlosskeller.
Ja, voll gerne. Wir sind sehr, sehr gespannt.
Ich weiß es mal, ich hoffe. Also, aber weil es tatsächlich das Künstlerische ist, was mich abholt. So. Die Luft ist hier anders als da draußen. Aber es fehlt auch die Seele, wenn nicht. Was sonst innen ist, das ist hier außen, denn ohne Dunkelheit gibt es kein Licht. Verstanden werden, gesehen und akzeptiert. Diese Sehnsucht teilen wir immer, auch wenn unser Umfeld es selten oder nie kapiert. Such und Sucht ist, was alle vereint. Fast nichts, was man nachts träumt, ist am Tag so gemeint. Egal, freut euch des Scheins und genießt euren Rausch. Denn das Leben ist kurz, meistens Kampf, selten Plausch. Jetzt ist heute und nicht morgen. Alles andere ist ganz egal.
im Keller, vergesst ihr eure Sorgen. Jedes einzelne verdammte Mal. Und das ist der Segway von der Putzfrau zur Sprache, zum Gedicht, zur Kunst. Mhm. Mittlerweile verstehe ich mich so, dass ich auch Texte, meine Bilder haben lange Titel, ich male wieder, um auch da die Hoffnung, den Mut. Ich habe mein Geschäft verloren, aber ich habe jetzt ein Atelier, 50 Quadratmeter, vollgestellt natürlich noch mit Apothekensachen. Aber ich habe die Zeit wieder zum Malen und die hatte ich nicht mit dem Museum.
Also erstmal vielen Dank für das tolle Gedicht. Ich habe eine Gänsehaut am ganzen Körper. Du hast das gerade so toll rübergebracht. Ich hoffe, das ist nicht nur bei mir so heftig angekommen. Ist dein Atelier in Hamburg auch?
Ja, in Wilhelmsburg, ja.
Okay.
Leider nicht mehr auf dem Kiez. Also wenn irgendein Kiezvermieter, ich würde natürlich gerne wieder komplett auf St. Pauli leben und
vielleicht
arbeiten.
Hört uns darf ich fragen, wo dein
Atelier in Berlin war? Weil ich, ohne Scheiß, wir haben uns ja heute so ein bisschen kennengelernt und ich habe vor ein paar Wochen mit einem Kumpel von mir, der ist auch Künstler in Berlin, eine Episode gemacht und ich habe ihn irgendwann gefragt, ja, wer sind denn die Maler, die Kohle kassieren? So. Und ich weiß es nicht mehr.
Tote Maler.
Auf einen, ja, Tote, aber ja, dein Name kam mir bekannt vor, weil ich glaube es nicht, dass er deinen Namen
hat. Nein, das wäre wunderschön. Nein, ich wurde tatsächlich von einem großen Galeristen vertreten. An der Museumsinsel war die letzte Galerie, das ist die Galerie Bastian gewesen. Heiner Bastian war der Vater meines Galeristen. Ich war 7 Jahre ein guter Mittelfeldkünstler und ich bin sogar im Museum. die Putzfrau vom Elbschlosskeller, das denkst du, ja, ich hänge in den Chemnitzer Kunstsammlungen und bin in der Bank of America Collection. Das glauben die mir dann gar nicht. Also, Frauen haben neun Leben, die Katze, die man aus dem Balkon wirft. Ich habe in Schöneberg mein Atelier gehabt, aber die Galerie, die mich vertrat, war in der Museumsinsel. Und das sind natürlich dann, da ist man dann automatisch in einem Fahrwasser, was Dinge möglich macht.
Okay, also gibt es Klassismus in der Kunst?
Ja, nicht nur in der Kunst, gibt's überall. Das ist wie übrigens als Hamburger, man sagt nur Moin Moin, wenn man aus der Arbeiterklasse kommt. Tut mir leid für alle Leute, die mich jetzt hassen. Ich werde nämlich immer, das kann ja nicht der Hamburger sein, weil er nicht Moin Moin sagt. Nein, ich bin eine Tochter aus gutem Hause. Ja, das findet Daniel auch so. Ich putze im Elbschlosskeller, ich darf das sagen. Alter. Bisschen Standesdünkel sei mir gegangen.
Alles genau
wie, wie können die Leute dich, wenn die Leute jetzt Bock haben, wie können die dich finden?
Indem ihr zwischen 11 und 13 Uhr von Montag bis Freitag in den Elbschlosskeller kommt.
Okay. Das ist ein Elbschlosskeller-Werbung.
Ja,
das ist ein Elbschlosskeller.
Ja, online natürlich freue ich mich über jeden Follower, damit ich endlich mal meinen Kollegen in den Schatten stellen kann. Annagenger, Anna Gänger auf Instagram. Und ich will den heiligen Grail der 5000 wenigstens knacken.
Bitte lass uns das schaffen.
Wir helfen ein bisschen mit auf jeden Fall.
Lasst Likes und
Abonnieren. Man findet mich. Also ich glaube, man muss, oder Dildo Museum Anna, man wird mich bis zu meinem Ableben, wird man mich
das
immer so viel.
Die Leute jetzt ein. Du bist so vielschichtig und du hast so ultra viele Facetten jetzt schon mit hier in diese nicht mal 2 Stunden gebracht. Vielleicht abschließend, wo geht die Reise für dich mit dir hin? Also,
du hattest ja auch nach dem Buch gefragt.
Ja.
Und nur über mich zu schreiben, finde ich ermüdend. Aber ich werde mit 2 sehr alten oder 3 vielleicht alten Kiezianern, haben wir jetzt ab nächster Woche einen Gesprächstermin, weil ich gerne ein Erzählband schreiben würde. Und mal gucken, welche Person dann in den Fokus gerät. Aber Geschichten erzählen kann ich gut. Und würde eben gerne diese Biografien aufgreifen, also ein Buchprojekt. Dann Stand-up-Comedy, dann Malerei. Ich habe jetzt am 30. November meine erste wichtige Ausstellung. Ich habe mein Lebenswerk, ein 4,5 Meter mal 1,70 Meter großes Triptychon gemalt, was zum ersten Mal gezeigt wird. Das ist sehr aufregend für mich. Die St. Pauli-Touren gehen weiter und ich hoffe, als Trauerrednerin werde ich viele Menschen berühren können.
Wirst du.
Und was noch? Ja, ich glaube. Und dann weiterhin auch Putzfrau im Erbschaftskeller bleiben.
Ja.
Ich mag es, ich liebe diesen Job.
Krass, ich sagen. Ja, cool.
Ja, krass, krasse Frau und ganz wahnsinnig inspirierend so.
Und wir klären nochmal für die Folge so die Grundantwort auf die Frage, war es eine gute Idee? Du hast es zwischen den Zeilen zwar schon erwähnt, weil irgendwie ja eins zum anderen führt, aber war es eine gute Idee, aus der Apotheke ein Museum zu machen?
Ich denke, dass wir ganz oft an Scheidewegen stehen in unserem Leben und es geht gar nicht darum, die essentiell richtige Entscheidung zu treffen. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen, weil sie uns weiterbringt. Und wenn man das Leben so sieht wie Dominosteine, klick, klack, 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 alles ist miteinander verbunden. Ich hätte zum Beispiel, ich bin so glücklich mit meinem Leben, ich hätte nie, vielleicht durch die Verzweiflung der Pflege meiner Mutter, hätte ich nie so schlimm getrunken, dass ich aufgehört hätte zu trinken. Das Aufhören des Trinkens hat mich dazu gebracht, mich selbst zu respektieren und mir zu vertrauen, dass meine Worte gehört werden sollten. Die Apotheke hat mich dazu gebracht, mit diesem verrückten Huhn Daniel, der mich nervt, aber den ich auch sehr lieb habe, zusammen St. Pauli-Touren zu machen. Und die St. Pauli-Touren haben mich zu meinem ultimativen Zen-Mittel
ich liebe Putzen im Erdgeschosskeller. Da wiederum habe ich Menschen kennengelernt. Ich habe ja eine Frau kennengelernt, der ich hoffentlich, Tanja, I love you, aber wenn du trinkst und nicht auf dich aufpasst, du weißt, was mit dir passiert.
Gibt's auch von mir auf den
Arsch. Bäm, Alter, bäm. Auf jeden Fall, nein, Tanja und ich werden, sie hat nämlich eine ähnliche Stimme wie ich, wir werden jetzt gemeinsam ein Fernsehformat moderieren für Hamburg 1, für einen kleinen Sender, werden uns mit Erotikartikeln auseinandersetzen. Vielleicht wird daraus, also ich sehe das so, ich kenne diese Menschen nur dank der Projekte, also versteht, auch wenn ihr einen Autounfall habt, wenn ihr 20.000 Euro verliert und zur Polizei gehen müsst, vielleicht verliebt ihr euch in den Polizeibeamten. Man weiß nicht, wo das
man
Schlimmste...
Man soll mal offen bleiben für die Optionen,
ja,
die
das Leben bringt. Also was ich damit sagen will,
na meine, ja gut.
Also aber es wird ja immer schlimmer, du verlierst 20.000 Euro.
Ich habe eine Anzeige gemacht. So. Mit einem. Und es gibt übrigens Steindamm Hamburg, ist ein Tätowierter, der soll im Drogendezernat gearbeitet haben, sehr attraktiver Polizist. Nein, aber so, ich find, ja, gute Idee. Es war eine gute Idee, weil es weiterging.
Toll.
Also, das ist toll. Ich würde nicht hier sitzen ohne die Apotheke, Punkt.
Schön.
Ja.
Okay. Die Frage wurde auf verschiedene Arten gestellt.
Ob man mich bumsen kann?
Nein, das...
Wo sind die Exponate des Museums?
Aber mich wundert es nicht, dass sie das denkt, weil das ist das, was so Frauen wie die Anna wahrscheinlich sehr häufig
und keine,
auf dem Kiez also, okay. Also, liebe Anna, wo sind denn die Exponate?
Okay, Abschluss. Also, das geht so. Ich habe 2018 noch kein Auto gehabt. Mir hat jemand gesagt, du brauchst eine coole Karre. Das heißt, ich habe 2018 einen Opel Rekord in Grasgrün von 1979 gekauft. Und die Person, die dazugehört, ist ein alter Kiezianer. Meine wunderschönste St. Pauli-Geschichte, die kann ich vielleicht noch in den letzten Sekunden mit euch teilen. Aber Punkt ist einfach, ich stand in der Apotheke, RTL fragte mich, wo geht die Reise hin? Ich guckte auf den Opel Rekord und sagte, mein Museum wird jetzt in diesem Auto weiterleben. Und es wird irgendwann sollte das Auto mal gestohlen werden oder ich doch nochmal von der Polizei gründlicher
sagt
durchsucht
sie das hier
werden.
Live?
Wird es ja, Mann, aber es ist ja es ist schon ich habe jetzt die grobe Masse ist im Kofferraum, weil es sehr merkwürdige Alltagsverkehrsmomente gab mit meinen Dildos. Aber ja, im Moment, offiziell ist es ein Dildo-Mobil gerade. Aber ich würde das, also um das dann nämlich auch der obere Kord spielt tatsächlich auch in unseren Kiez-Touren eine essentielle Rolle, weil der Mann, von dem ich diesen Wagen habe, war einer der erfolgreichsten Kokain-Dealer Deutschlands, zusammen mit Ronald Mehling, dem deutschen Escobar, dem Schneekönig, genau. Ja. Und die haben nach eigener Aussage 100.000 D-Mark am Tag verdient. Und dann haben wir natürlich auch immer irgendwelche Spaßvögel, die mich fragen, ob ich das weiß. Und ich, das sehe ich so aus, als würde ich einen Faktencheck mit Ronald Mehling gemacht haben. Alter. Ich denke auch so, das ist völlig egal, nur für die Narrative. Sie haben sehr viel Geld verdient. Das heißt, sie mussten ab und zu Geld eintreiben. Und mein Freund, der mir den Wagen verkauft hat, hat mir seine Tatwaffen verraten. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte, weil er hat sehr ausgefallene Tatwaffen und hat dann gesagt, jo, wenn ich Geld eintreiben muss, bin ich mit dem Auto vorgefahren, habe ein bisschen Kofferraum Feuerlöscher geholt und dann habe ich die Jungs eingepüstert und dann waren die schon ein bisschen verwirrt und dann habe ich eine Motorsäge rausgeholt und immer wenn ich die Motorsäge angemacht habe, haben die alle das getan, was ich von ihnen wollte.
Ach nee.
Aber für mich ist Motorsäge und Feuerlöscher symbolisch dafür, dass wir nie vergessen sollten, dass die Grenzen unserer Fantasie nicht das Ende des Regenbogens sind. Und ob es jetzt Fantasie, Freude, Kreativität, Verzweiflung ist, einfach immer dran denken, das, was wir uns vorstellen können, is not the end of the story. Es passiert morgen etwas, was ihr für unmöglich gehalten hättet und es passiert. Und das ist das Wunderschöne an unserem Leben. Und deswegen kann man aus dem dunkelsten Schatten auch wieder in die Sonne treten.
Yes, oh, ich bin verliebt jetzt. Falls wir mal Geld eintreiben fahren, dann nehmen wir den größten Dildo und dann machen wir richtig Angst.
Oh, das war, ich dachte, ich habe jetzt so ein schönes Schlusswort. Ich habe 7 Jahre an der Elite-Uni studiert und meine Mutter jetzt mit Dement und sie ist das Einzige, worauf sie wirklich, wirklich stolz ist, dass ich als Teenager für sie Geld eingetrieben habe. Und ich bin der Beweis auf St. Pauli, du musst nicht der Stärkste sein. Du musst den Tod und den Wahnsinn in deinen Augen haben und sehr langsam reden. Und auch als Domina weißt du, dass nie kausal setze. Wenn du so schon sagst, wenn du da, hast du schon verloren. Du musst ganz langsam reden und sagen, jetzt ist die Zeit zu zahlen. Und korrekt. Wenn man aussieht wie ein Kind von The Shining, dann funktioniert das auch. Aber trotzdem bin ich manchmal...
Okay, I pay you.
Es befremdet mich, aber ich kann meiner Mutter nicht ganz verzeihen, dass sie nicht die anderen vielen Dinge, die ich geschafft habe, aber ich habe Geld eingetrieben für meine Mutter mit 16. Und auch jetzt, ich bin die härteste Frau auf St. Pauli, Alter.
Du bist nicht nur die härteste
Nein, bin ich
Frau.
Auch nicht. Nein, es gibt immer jemanden, der härter ist. Das ist die dümmste
so
Aussage.
Du bist so gefeiert hier. Alle hoffen, dass du nochmal wiederkommst hier zu uns. Da waren so viele tolle Themen mit dabei. Das hätte wirklich den ganzen Abend füllen können. Du kommst nochmal oder wir kommen zu dir.
Oder
und dann
du kommst nach Mannheim.
Ja.
Zum Podcast-Festival. Zum SWR-Podcast-Festival. Und wir quatschen da nochmal. Was haltet ihr denn davon?
Sehr gute Idee.
Wir kommen auf jeden Fall zu dir hoch. Das ist mein nächstes Ziel. Die nächste GH-Staffel wird
im Elbschlosskeller
beweglich.
Produziert.
Ja. Ja.
Und die Frage, hätte ich das machen sollen? Einfach mal alles machen. Immer machen, weil nicht machen ist auch langweilig.
Ist auch keine Lösung, ja. Ja, das Podcast-Festival in Mannheim, das haben wir schon am Anfang angeteasert. Am 14. März könnt ihr da live dabei sein, wenn wir on stage sind und Tickets gibt's ab sofort.
Ich hatte einen geilen Abend.
Ich hatte auch einen richtig geilen Abend. Ich danke dir von Herzen, dass du bei uns warst, Anna. Ich weiß, wir werden uns wiedersehen und freue mich da jetzt schon drauf. Lassen wir den Abend jetzt ausklingen, oder?
Ja, du kriegst das Schlusswort.
Du kriegst das Schlusswort, liebe Anna.
Ja, bitte.
Der lacht, dem gehört die Welt.
So ist es. So ist es.
Das ist
das schönste Schlusswort.
Beruflich, ja. Okay. Ich lache beruflich.
Damit sind wir raus. Tschüss. Ciao.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Wie wär's zur Abwechslung mal mit spannenden Geschichten aus der Pop- und Musikgeschichte? Porträts von einzigartigen Künstlerinnen und Bands, neue Musikgenres aus der Subkultur. Dann reinhören in den Podcast Pop and Rewind vom Bayern 2 Nachtmix. Das ist die Stunde für anspruchsvolle Musik mit handgespickten Playlisten. Also reinhören bei Pop and Rewind in der ARD Audiothek.